erzählt ein Schläfchen elf, dann schrien sie, wurden wach. Da knurrten ihre Mägen laut, sie hatten mächtig Macht. Da sprach er, Fuchs, du liebe Frau, ich mach mich auf die Pisch. Mal sehen, was ich zu packen krieg, auf der Lichtung hört er Hirsch. Frau Fuchs sprach, ach, mein lieber Mann, mein Held, mein Sonnenschein. Ich putz dabei mal unserm Bau, das Pferd treibt mir die Zeit. Herr Fuchs, der schlich so durch den Wald, am Waldesrande dann. Da saß Herr Hase mummelnd den saftigen Löwenzahn. Der Hase sprach, grüß Gott, Herr Fuchs sagt heut so keck. Ja, so was ist mit Ihnen los, sonst laufen Sie doch immer weg. Der Hase sagte, ach Herr Fuchs, heut ist doch Hasentag. So viele Menschen feiern mich, da werde ich mal nicht gejagt. Sprach der Fuchs, ja, sagt, das war mir nicht bekannt. Die dummen Menschen, ja, die feiern wahrlich allerhand. Da gibt's auch einen Weltfriedenstag, doch der Krieg, der ruht nicht. So sprach Herr Fuchs und biss dem Herrn Hase ins Genick und lief mit denen im Maule schnell zurück zu seiner Frau. Die beiden fraßen dann genüsslig den Herrn Hase auf. Dann rülpsten und dann furzten sie laut Vorwartlichkeit. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann nehmen sie noch Heu. Ja.
Ich sag mal wieder guten Tag. Ihr hört den Jagdfunk. Ich bin Jochen Schumacher und wir haben heute den 19. November 2015. Ihr merkt, die Frequenz der Sendung droht wieder höher zu werden. Also nehmt euch Zeit zum Zuhören. Ja, es gibt Gäste. Da freue ich mich immer ganz besonders drüber und ich sollte es zwar nicht sagen, aber ein Grund der Freude ist halt immer, wenn ich besonders lange daran arbeite. Und einer der Namen, den ich schon lange auf den Fersen bin, das ist der, den ich heute begrüßen darf. Ich begrüße ganz, ganz herzlich und erfreut im Jagdfunk Dr. Heinrich Spittler. Guten Tag.
Ja, schönen Tag auch meinerseits hier. Ich hatte es ja schon häufiger vor, mal bei Ihnen hier in der Sendung mich zu präsentieren, mündlich zu präsentieren. Aber die viele Arbeit, die ich habe, hat mich bisher eigentlich davon abgehalten. Deswegen bin ich auch froh, dass wir heute mal hier zusammenkommen.
Ein klassischer Unruheständler, wie ich dem entnehme.
Dem ist auch so, ja. Ich bin zwar schon seit 12 Jahren im Ruhestand, aber trotzdem habe ich noch genügend zu tun, weil ich das, was ich früher gemacht habe, eigentlich nicht so sehr als Arbeit aufgefasst habe, sondern mehr oder weniger als Faszination. Und wenn man von irgendeiner Tätigkeit fasziniert ist, dann spielt das Alter eigentlich keine Rolle. Ja. Das heißt, ob man pensioniert wird oder nicht, es geht danach munter, in der Regel zumindest, weiter hier. Mhm. Und das war auch letztlich bei mir der Fall.
Also ich muss ja sagen, ich bin Ihnen wirklich schon lange auf den Fersen. Mein zweiter Gesprächspartner Ulf Muß, Berufsjäger eben auch. Den Sie auch gut kennen. Der hat gesagt, also du musst unbedingt mal mit dem Dr. Spittler reden. Das ist der Mann, der in groß geschrieben fürs Niederwild. Und das ist der Ruf, der ihn vorauseilt. Und jetzt haben wir die 32. Sendung. Jetzt ist er da.
Vielleicht wäre die 33. sogar noch besser gewesen.
Nee, sehr schön. Herr Dr. Spittler, Sie sagen Sie mal vielleicht einfach so, ich fange ja immer traditionellerweise hier an mit so ein bisschen der Geschichte, der Prägung. Wie
ist im Prinzip auch richtig. Mhm. Deswegen will ich mir mal ganz kurz hier vorstellen. Das Alter verschweige ich jetzt einmal. Ich habe es eben zwar schon angedeutet, aber ich bin auf dem Land in einem kleinen Dorf groß geworden. Ursprünglich stamme ich aus Schlesien und 1946 wurden wir dort vertrieben. Und bis dahin war mein liebstes Spielzeug eine Flinte, die ich auf dem Dachboden gefunden habe seinerzeit. Und die stammte von meinem Onkel. Und mein Onkel war Jäger und von daher steckt vielleicht auch von mir ein bisschen Passion in mir drin. Hm. So, und dann die restliche Jugendzeit habe ich im Sauerland verbracht, in einem noch kleineren Dorf. Das bestand nämlich nur aus 4 Häusern. Und da habe ich auch Zugang zur Jacht gefunden, weil nämlich 2 Bauern, die in dem Dorf lebten, die waren Jäger und die sind dann schon in der Zeit auch zur Jacht gegangen oder haben die Jacht ausgeübt, als es noch gar nicht erlaubt war, nämlich Ende der 40er Jahre. Hm. Und da bin ich als Treiber dann immer, ich will nicht sagen missbraucht worden, aber gebraucht worden und als Hundeführer, was aber letztlich dann dazu geführt hat, dass ich auch im Alter von 10 Jahren meinen ersten Hasen erlegt habe bei dieser Gelegenheit. Es musste nämlich einmal ein Bauer plötzlich nach Hause, weil die Kuh kalbte und dann hat er mir sein Gewehr gegeben und dann habe ich meinen ersten Hasen genau am 9. November 1948 erlegt. So, das waren so meine ersten Verbindungen zur Jagd hin und das hat sich dann auch fortgesetzt, indem ich anschließend am linken Niederrhein die weitere Jugend verbracht habe. Mein Vater musste arbeitsmäßig dann sich am linken Niederrhein aufhalten. Und da bin ich dann in den guten Niederwildrevieren in der Nähe von Geldern, zwischen Geldern und Krefeld, groß geworden und habe Anschluss gefunden an die Jagd, auch dort ganz schnell. Ein Berufsjäger war mein Lehrprinz, der wohnte nur 3 Häuser weiter und damit war eben vorprogrammiert, dass ich meine Passion, die in mir steckte, die konnte ich dort mehr oder weniger schon als Junge ausleben und das hat sich dann fortgesetzt bis zum Abitur und auch danach. Ich habe nämlich anschließend Zoologie studiert und hatte dann das große Glück am Ende meines Studiums, dass ich meine Neigung, meine jagdliche Neigung zum Beruf machen konnte. Mhm. Und zwar deswegen oder insofern, weil bei der Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung, die hier in Bonn ihren Sitz hat, seinerzeit an der Stelle frei wurde. Mhm. Und diese Stelle habe ich dann auch bekommen und bei der Stelle war ich dann 33 Jahre tätig, bis zu meiner Pensionierung im Jahre 2003.
Ja, lassen Sie noch mal eben kurz die Zoologie, das ist ein eigener Studiengang damals gewesen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, heute gehen ja alle Studiengänge, werden immer spezieller, immer besonderer. Ist das so eine Fachrichtung der Biologie gewesen?
Ja, oder Zoologie ist eine Fachrichtung der Biologie. Daneben gibt es die Botanik oder noch die Mikrobiologie. Und vor dem Hintergrund, was ich eben gesagt habe, Jagd, habe ich dann die Richtung Zoologie eingeschlagen.
Okay.
Was ich auch nie bereut habe. Und ich werde es nie vergessen, der Professor in der ersten Zoologie-Vorlesung, der sah den vollen Hörsaal und das Erste, was er sagte, was wollen Sie alle hier? Sie werden nie eine Stelle kriegen als Zoologe. Und Da muss ich sagen, er hat zwar in vielem Recht gehabt, aber in dem Fall hat er nicht Recht gehabt. Denn als ich fertig war, hatte ich 10 Stellen Angebote auf dem Tisch liegen und konnte mir eine aussuchen. Und unter anderem eben die Stelle, die ich hier gerade hier angesprochen habe.
Okay. Ja. Ja, das ist natürlich, das macht Mut als Berufsanfänger.
Das ist richtig, ja. Und diese berufliche Tätigkeit, die war mir ja auch ein bisschen auf den Leib geschrieben, weil ich eben, bis dahin mit dem Niederwild sehr viel zu tun hatte und auch mit den Hunden viel zu tun hatte und dergleichen mehr, sodass, wie gesagt, ich meine Neigung zum Beruf gemacht habe, was aber den Nachteil hatte, dass ich eigentlich nie Feierabend gehabt habe, wie andere Leute.
Okay.
Sondern wenn ich die Tage zusammenrechne, wo ich erst Mitternacht nach Hause gekommen bin, das waren in einigen Jahren mehr als die anderen Tage.
Ja, ganz klar. Ihre Promotion, was hatte denn die für ein Thema?
Ja, die hat eigentlich mit der Yacht gar nichts zu tun, oder ich will sagen, nur am Rande etwas zu tun, sondern ich habe mich mit einer kleinen Mücke beschäftigt, eine sogenannte Sattelmücke.
Ja.
Das war Ende der 60er Jahre, trat die massenhaft auf und galt als Getreideschädling. Sie sauchte an den Getreidehalmen und dann fielen die Stängel letztlich um, sodass es schon erheblichen Schaden gab. So, und dann gab es neben dieser Mücke, wie bei allen Tieren, Parasiten. Und so hat auch diese Sattelmücke einen Parasiten. Einen sogenannten Eiparasiten, das heißt, eine kleine Schlupfwespe legte ihre Eier in die Eier der Sattelmücke. Und diesen biologischen Kreislauf, den habe ich dann aufgeklärt vor dem Hintergrund biologische Schädlingsbekämpfung. Das war so der Überbegriff.
Ja. Okay, ja, da kriegt das Gemüt ja auch mal Bandbreite. Das ist ja auch wichtig, ne?
Ist richtig, ja.
Ja, also sich in Zusammenhänge einordnen ist ja immer auch ein Aspekt.
Und das ging natürlich auch so halb in Richtung Yacht, muss ich schon sagen hier. Denn die Sattelmücke machte die Schäden im Feldbereich, im Getreide. Und der Feldbereich ist ja nun für die Niederwildarten der optimale, oder war es früher zumindest, der attraktive und optimale Lebensraum.
Ja, genau. Ich war unlängst mal mit Georg Eckel unterwegs, der ja Schädlingsbekämpfung auch macht.
Ja.
Und habe dabei festgestellt, das ist eigentlich Jagdausübung.
Ja, im Prinzip machen die, oder jeder Schädling hat seine Feinde und der Feind ist eben sowas ähnliches wie Jagdausübung.
Ja, wir waren also unter anderem eine Bäckerei, die eine Glasfront zu einer vierspurigen Straße hat und die hatten ein Mäuseproblem und man guckt, wo sind die Wechsel und stellt Fallen auf. Also das ist im Grunde eigentlich immer ins Tier hineindenken und vorausahnen, welche Wege nimmt es denn und die dann halt abpassen. Ne?
Ja.
Diese Wechsel.
Das ist Jagd auf Schädlinge, ja.
Ja, eigentlich war Kammerjäger der schönere Begriff dafür. Ne?
Das ist der dann, der sich da eingeprägt hat, ja.
Ja, genau. Bei der Forschungsstelle, wie fängt man denn da an? Also ich sag mal, das ist jetzt so eine Welt, die ist jetzt aus normaler Bürgersicht oder normaler Jägersicht eigentlich auch erstmal, ja, was macht man denn da, wenn man da so reinkommt?
Ach, die Aufgaben waren seinerzeit vielfältig, verschiedener Art. Es war also keine reine Labortätigkeit oder dergleichen, sondern ganz im Gegenteil. 90% der Tätigkeit war Außentätigkeit. Wir haben also draußen kleine Untersuchungen gemacht, indem wir zum Beispiel hier untersucht haben, seinerzeit schon in den 70er Jahren, wie viele Hasen haben wir denn draußen noch, wie viel gibt es, indem wir dann hier versucht haben, Hasen zu zählen. Das fing so in den 70er Jahren an. Wir haben andere Untersuchungen gemacht, indem wir wissen wollten, ja, wie weit fliegen denn Fasanen, wie weit wandern sie von ihrem Aufzuchtsgebiet weg. Und dann haben wir Fasanen gefangen, beringt und dann geguckt, wo tauchen sie wieder auf. Also solche Versuche draußen oder Untersuchungen, echte Versuche sind es noch nicht, aber solche Untersuchungen draußen in der freien Wildbahn, die haben wir dann eben gemacht. Oder wir haben seinerzeit schon untersucht hier, warum geht es mit den Rebhühnern weiter zurück? Wir haben den Einfluss der Witterung auf diese Niederwildarten untersucht. Also da gab es schon eine ganze Menge Fragen, die seinerzeit auch schon aktuell waren und die aber heute noch aktueller sind vor dem Hintergrund des starken Rückganges der Niederwildarten.
Mhm. Okay. Was für Erkenntnisse kamen damals so raus? Also um mal so eine kurze Zusammenfassung zu geben, wie Ihr Blick aufs Niederwild so ist und auf die Entwicklung, also zumindest vom damaligen Hintergrund?
Naja, wir haben eben untersucht, den Einfluss der Witterung. Am Wetter kann man nichts machen,
ja.
Aber das muss man eben hinnehmen. Aber die Witterung hat einen sehr unterschiedlichen Einfluss, je nachdem, ob ich jetzt den Hasen im Fokus habe oder den Fasan oder das Rebhuhn. Der Hase, wenn er erwachsen ist, und das Gleiche gilt auch für den erwachsenen Fasan, dann spielt die Witterung nur eine untergeordnete Rolle. Aber die Frage, wie viel jedes Jahr groß werden, beim Hasen, beim Fasan, beim Rebhuhn, das ist eben eine Frage wesentlich in der Witterung. Allerdings setzt hier die Witterung unterschiedlich ein. Beim Fasan und Rebhuhn spielen eigentlich nur 4 Wochen im Verlaufe des Jahres eine Rolle, nämlich die 4 Wochen kurz nach dem Schlupf der Küken. Da sind die Küken sehr witterungsanfällig, da muss schönes, trockenes Wetter herrschen, damit eben auch genügend Insekten da sind, und damals war das noch der Fall. Während beim Hasen das eine völlig andere Situation ist. Die Junghasen, die müssen sich ja nicht ihr Futter wie die Fasanenküken vom ersten Tag an selber suchen, sondern die werden gesäucht. Nur da spielt dann die Witterung eine große Rolle über die Krankheiten. Und bei den Hasen gibt es eine Kinderkrankheit, das ist die Kokzidiose. Und diese Kinderkrankheit, die allerdings auch schon so halb erwachsene Hasen auch noch befällt, also Dreiläufer, die tritt besonders auf, wenn es im Sommerhalbjahr anhaltend mehr oder weniger regnet. Haben wir dagegen im Sommerhalbjahr schöne Wetterphasen, wobei schöne Wetterphasen heißt, mindestens 14 Tage, 3 Wochen intensive Sonneneinstrahlung, dann spielt diese Kinderkrankheit beim Zuwachs des Hasen oder bei den Verlusten des Hasen keine Rolle. Dann werden die Junghasen in deutlich größerer Anzahl, können sie aufwachsen, bleiben gesund. Und sodass wir eben hier unterschiedliche Außenbedingungen unter dem Witterungsaspekt haben hier. Das haben wir zum Beispiel untersucht hier. Oder wir haben uns mit anderen Wildkrankheiten beschäftigt, die seinerzeit eine Rolle spielten. Jetzt gehe ich mal vom Hasen weg, meinetwegen bei der Tollwut, die ja Ende der 50er Jahre über das Land Nordrhein-Westfalen hinwegging, von Ost nach West. Da haben wir eben untersucht, bei welcher Dichte tritt die Tollwut noch auf oder wann bricht diese Krankheit in sich zusammen. Und zusammenfassendes Ergebnis, wenn die Fuchsdichte im Frühjahr, also die Stammbesatzdichte, wenn die im Frühjahr nur noch 3 Stück pro 1000 Hektar ausmacht, dann ist eine so geringe Dichte da, dass diese auch für den Menschen gefährliche Erkrankung in sich zusammenbricht.
Okay.
Eine Viruserkrankung, die sich eigentlich auf die Weise selber ausheilt, und das ist dann eben letztlich auch passiert. Ende der 50er Jahre gab es eben in vielen Bereichen nur noch diese geringe Dichte, mit dem Ergebnis, die Tollwut war von sich aus zum Erlöschen gekommen.
Okay. Also wo wir gerade in dem Zusammenhang sind, man hat die ja dann ja im Grunde flächendeckend weggeimpft.
Es wird immer gesagt, dass man sie weggeimpft hat. Nur de facto war es im Prinzip nicht so. Man hat zwar die Füchse versucht zu impfen mit einem Tollwutköder, das betraf so die Zeit nach 1975, aber zusammengebrochen ist die Tollwut an sich durch den eben erklärten Vorgang, dass es eben nur noch so wenige Füchse gab.
Okay.
Weil die meisten an Tollwut verändert sind, und die Tollwut ist eine tödlich verlaufende Erkrankung für jeden Fuchs. Und wenn dann die Fuchsdichte so gering ist, weil eben die Tollwut nur durch Bisskontakt übertragen wird, das heißt, ein hochgradig tollwütiger Fuchs muss einen gesunden Fuchs beißen, damit bei dem die Tollwut angeht und damit der auch an Tollwut erkrankt. Und wenn dann die Dichte so gering ist, dann findet eben ein Tollwut-infizierter, hochgradig infizierter Fuchs keinen gesunden Artgenossen mehr, und dann übrigens sieht das Krankheitsbild der Tollwut, dann bricht sie in sich zusammen. Zweifellos, man hat dann versucht, hier ein bisschen nachzuhelfen, indem man eben flächendeckend in den Bereichen Köder ausgelegt hat, Impfköder, die zum Teil dann auch von den Füchsen aufgenommen worden sind. Aber wenn man mal hinter die Kulissen schaut, dann ist nicht deswegen die Tollwut bekämpft worden, sondern sie hat sich selbst erledigt hier.
Okay.
Da wird zwar mancher Veterinärmediziner, der seinerzeit dafür zuständig war, anderer Meinung sein, aber de facto war es so. Denn wenn man mal wirkt, und das Gleiche gilt auch für die Begasung der Baue, die seinerzeit mit dem gleichen Ziel durchgeführt worden ist, um die Füchse zu reduzieren. Auf die Weise ist die Tollwut auch nicht in den Griff gekommen. Mhm. Sondern sie hat sich von selbst erledigt, mangels anschließend der geringen Dichte, die da war. Und wenn wir diese geringe Dichte, die es früher beim Fuchs gegeben hat, wenn wir die heute noch hätten, dann ging es auch dem Niederwild erheblich besser.
Ja, also erstmal wieder ein Mythos aufgeklärt.
Ist richtig, ja. Den habe ich schon länger aufgeklärt.
Ja, ich muss
aber gut,
ja
es wird nach wie vor gesagt, dass es die Impfung war. Ich habe selber Untersuchungen gemacht und Impfköder ausgelegt und dann eine Kamera daneben getan, seinerzeit schon. Und siehe da, es war nicht der Fuchs, der den Impfköder genommen hat, sondern die Köder sind verschwunden durch verschiedene andere, die eben auch gerne Fleischköder fressen, bis runter zu den Mäusen. Ich habe noch Bilder da, wo eine Maus kommt und sich den Köder nimmt und mit dem Köder verschwindet. Und die hat den Köder gefressen und anschließend war man dabei, ja, das ist ein Fuchs gewesen. Also allein vom Ansatz her, ja. Denn der Impfköder, der musste innerhalb von 3 Tagen aufgenommen sein. Und dann die geringe Dichte, die seinerzeit ausgelegt wurde. Also vom Ansatz her war es eigentlich nicht machbar, dass dadurch die Tollwut bekämpft worden ist.
Okay. Jetzt ist ja eine Tätigkeit in so einer Forschungsstelle, also Forschung ist ja etwas, was Unabhängigkeit für sich beansprucht. Und das ist ja, glaube ich, auch in den Tiefen unserer Gesetzgebung aus guten Gründen so angesetzt worden. Als Forschungsstelle, die ja jetzt eine Organisationseinheit des Landes Nordrhein-Westfalen ja immer gewesen ist, steht man ja auch so zwischen den Interessen der Bevölkerung, der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft, der Jagd. Ist ja auch irgendwie eine Mediatorenaufgabe, ne? Also nicht jede Erkenntnis wird ja von jedem gerne gehört. Und vielleicht will auch der ein oder andere mal souffliert bekommen, was denn seine persönliche Wahrheit angeht.
Ja, das ist ein gewisses Problem, gerade in diesem Bereich. Es gibt hier die Interessengruppe der Jäger, die auf Deutsch gesagt viel Wild haben wollen. Daneben steht die Interessengruppe der Landwirte, die von einem hohen Wildbestand häufig gar nicht so begeistert sind, weil es eben Schäden durch die Wildtiere gibt, selbst wenn der Schaden ersetzt wird. Aber trotzdem, da musste man sich eben damit ein bisschen hindurchlavieren, wo man dann mit seinen Aussagen bleibt hier. Es war nicht immer ganz einfach. Wenn ich das Beispiel gerade Tollwut gesagt habe, das habe ich auch früher schon von mir gegeben, da eckte man natürlich bei den Veterinären etwas an, wenn man etwas anderes gesagt hat, dass vielleicht die Katze, jetzt komme ich zwar auf ein aktuelles Beispiel, die Katze nicht den Schaden in Anführungsstrichen an den Wildtieren macht, Schaden, der vielfach unterstellt wird von Seiten der Jäger. Und wenn man denen dann sagt, na komm, so schlimm ist das gar nicht mit den streunenden Katzen da, es gibt andere Prädatoren, die viel schlimmer sind, dann eckte man da natürlich mit der Aussage etwas an. Das gehörte zum Alltagsgeschäft mit dazu.
Ja, man muss da sicherlich lernen, mit umzugehen. Ne?
Das ist also, richtig, ja.
Ja. Klar, ne?
Aber wir haben dann eben auch versucht, durch Untersuchungsbefunde das, was wir von uns geben, erstmal mehr oder weniger abzusichern. Und wenn etwas abgesichert ist, dann muss man es sogar auch draußen präsentieren, ja. Würde ich sagen.
Ja.
Selbst wenn es gegen die Meinung derer geht, von denen man im Endeffekt bezahlt wird.
Ja.
Aber dafür, und Forschung soll ja ein bisschen neutral und sachorientiert sein.
Ja, eben.
Und nicht andere Ambitionen erfüllen.
Ja. Ja, das ist hoffentlich immer gewährleistet, ne, um jetzt mal eine Unke zu rufen.
Ja, es gibt natürlich Bereiche, wenn man das heute so sieht, da gewinnt man schon den Eindruck, dass nicht immer die Sachorientierung da für die Aussage ausschlaggebend ist.
Ja, die Landschaft wandelt sich ja auch. Also Sie haben sich ja auch immer um das Thema der Jagdwissenschaften bemüht. Das ist eine Disziplin, der jetzt ehrlich gesagt von außen auch schwer auf die Schliche zu kommen ist, ne? Also wenn ich mich so bewege, also ich informiere mich im Wesentlichen übers Internet, dann findet man diese Disziplin eigentlich kaum in Vertretung so richtig. Also es gibt ein paar Hochschulen, die sich damit beschäftigen. Das ist meistens im Zusammenhang irgendwie mit Forst angesiedelt. Und ich sag mal, schon aufgrund dieser Konstellation könnte man auf die Idee kommen, dass nicht alles so ganz ideal ist.
Das ist sicherlich richtig. Das, was früher die Jagdwissenschaft ausgemacht hat, das gibt es heute eigentlich gar nicht mehr. Sondern es gibt heute noch die Wildbiologie, da wird ein bisschen geforscht, aber auch diese Wildbiologie driftet immer mehr dahin ab, dass es zu einer Untersuchung kommt, die man im Labor macht. Selbst die Wildbiologen, sie gehen heute so gut wie gar nicht mehr raus, sondern betrachten sich nur noch das, was sie untersuchen, aus dem Studierzimmer heraus über die verschiedenen technischen Möglichkeiten, die es gibt. Während früher die Jagdwissenschaftler noch raus mussten, um Tiere zu beobachten. Und da gewinnt man deutlich mehr, als wenn man nur über eine, wie auch immer geartete Wildkamera die Tiere draußen beobachtet. Da bekommt man nämlich nicht das Umfeld mit, sondern nur diesen knappen Ausschnitt. Und der ist häufig nicht so angetan, dass man daraus wirklich realistische Rückschlüsse tun kann.
Also der Physiker sagt ja, wenn ich die Welt verstehen will und ich gehe dann in mein Labor, habe ich am Ende verstanden, wie mein Labor funktioniert.
So ähnlich ist es auch hier.
Ja.
Es ist richtig, ja. Ja, während früher die Jagdwissenschaft, es war nicht nur die Wildbiologie, das war so ein Teil der Jagdwissenschaft, aber wir haben uns eben früher auch damit beschäftigt, mit der direkten Jagdausübung, meinetwegen, welche Jagdausübung für die einzelnen Wildarten am besten geeignet ist, für die Tiere am besten geeignet ist, nicht so sehr für den Jäger. Das gehörte mit dazu. Wir haben uns auch damit beschäftigt, wie man eben bestimmte Wildtiere bejagen kann, bejagen soll. Stichwort Fallenfang. Damit haben wir uns intensiv beschäftigt. Und so dass eben dieses Fachgebiet, was immer eng begrenzt war, Fachgebiet Jagdwissenschaft, heute de facto gar nicht mehr draußen praktiziert wird. Sondern es einseitig nur noch auf die Wildbiologie oder auf das, was die Wildtiere draußen an Schaden machen, darauf ist das ein bisschen reduziert worden.
Ich höre so zwischen den Zeilen, das ist eine Entwicklung, die Sie nicht begrüßen, oder?
Nein, ich kann sie auch nicht begrüßen, weil das ein ganz einseitiger Aspekt ist. Denn jagbare Wildtiere, sprich also Hase, Reh und Hirsch oder dergleichen, die zu untersuchen, da gehört die Seite der Jagd mit dazu. Ohne Jagd funktioniert das nicht. Und man gewinnt dann auch völlig falsche Eindrücke und Erkenntnisse.
Okay. Also es hat ja, Jagd hat ja, wie im Bundesjagdgesetz auch drinsteht, ist halt mit der Verpflichtung zur Hege verknüpft. So hat es der Gesetzgeber ja vorgeschrieben. Ja. Und ich denke, das ist auch eine vernünftige Ansicht, weil aus der Nutzung der Natur natürlich auch die moralische Verpflichtung zur Fürsorge entsteht.
Ja.
Jetzt ist also in meiner Wahrnehmung ist ja irgendwie der Umgang mit Wildtieren draußen eigentlich wird lediglich auf den Punkt des Abschusses reduziert. Und ich sag mal, schöner Wohnen gehört ja auch dazu. Also man kann ja auch mit anderen Maßnahmen Ziele erreichen und die den Abschuss sicherlich nicht überflüssig machen, aber zumindest um einige anderen Sachen ergänzen.
Ja, das ist ein Riesenproblem, was Sie hier ansprechen. Jagdausübung ist verbunden mit Hegebemühungen, gesetzlich fixiert. Nur es wird immer weniger umgesetzt, sondern die Jagdausübung erstreckt sich überwiegend nur noch auf das Bejagen des Wildes und nicht mehr auf die Hege des Wildes. Das gilt sowohl für oder insbesondere für das Niederwild, aber das gilt auch für das Schalenwild. Ich will beim Schalenwild nur hier anführen, früher haben wir die Tiere, das Rotwild, das bis zum Rehwild runter gefüttert und nicht nur in der Notzeit gefüttert, sondern vom Beginn des Herbstes an durch den ganzen Winter. Fütterung ist inzwischen verpönt durch Überlegungen, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Beim Niederwild gehörte die Lebensraumverbesserung wesentlich mit dazu, zu den Hegemaßnahmen, neben der Fütterung. Und das wird zunehmend weniger praktiziert. Beim Schalenwild ist es direkt verpönt, diese Hegemaßnahmen.
Lass uns einfach mal beim Schalenwild einfach mal bleiben.
Ja.
Also die Skandierung heißt ja, ihr wollt ja nur dicke Knochen auf dem Kopf züchten.
Ja, eine starke Trophäe ist sicherlich und war früher das Ziel der Hege, ist es zum Teil auch heute noch und im Prinzip kann man eigentlich gar nichts dagegen einwenden, denn eine starke Trophäe, sprich ein Hirsch, der ein starkes Geweih hat, ist zu 99% auch ein gesunder Hirsch, der kann nicht krank sein. Es ist auch ein Hirsch, der sich in der Population letztlich durchsetzt. Und das ist biologisch vorgegeben, ein starkes Geweih in dem Fall hier. Und das starke Geweih ist ja nun hier die Trophäe, die sich der Jäger letztlich an die Wand hängt. Das ist schon richtig. Und und dieses Trophäenjagen, das steht ja heute eigentlich in der Kritik hier. Man will es nicht mehr. Und gut, es hat sicherlich Auswüchse gegeben. Es darf nicht so weit gehen, dass man Ungarnhirsche hier aussetzt, nur weil die ein starkes Geweih haben, damit die sich hier genetisch einkreuzen. So weit darf es nicht gehen. Aber bei der Bejagung des Wildes, egal ob Rotwild oder Rehwild, sollte man schon darauf achten, dass man eben die schwächeren Stücke rausnimmt. Und das sind ja auch die letztlich dem Raubwild genauso gut zum Opfer fallen. Das ist eine biologische Selektion und die haben die Jäger früher zumindest deutlich besser nachgeahmt bei ihrer Jagdausübung, als dies heute der Fall ist. Denn heute wird gar nicht mehr hingeguckt. Es wird nur noch das Wild beschossen und gelegentlich auch mal getroffen. Das ist vielleicht biologisch gesehen nicht ganz richtig, was da im Moment läuft.
Ich erzähle ja immer gerne hier, wie es richtig geht, damit jeder, der es hört, sich dran orientieren kann. Wenn ich in so eine Population reingehe, also nee, anders vielleicht nochmal, also die Fütterung, weil wir gerade nochmal dran waren, also die Fütterung als eine Steuerungsmaßnahme, also im Sinne von Ablenkung von den bedrohten Kulturen zum Beispiel, von, ich sag mal, Lenkung der Wanderungen, die das Wild macht, ja, ich sag mal, auch durch Not geht ein Tier wahrscheinlich ja auch in Kulturen hinein, in die es nicht hinein soll.
Genau so.
Also da sind ja mehrere Parameter, an denen man drehen kann.
Ja.
Und das ist ja eigentlich das, was eine gute Revierbetreuung ausmacht, ne?
Ja, das war früher ein wesentlicher Teil der Hege, die Fütterung des Wildes, wenn wir beim Schalenwild jetzt hier bleiben. Und das ist eben heute, wird völlig anders gesehen, weil man meint, man würde damit die Wildtiere zu halben Haustieren machen und von der Fütterung abhängig machen. Das ist ein bisschen weit hergeholt, würde ich sagen, sondern Sie haben es eben richtig angedeutet. Wenn sich das Wild an der Fütterung satt äsen kann, dann hat es ja gar keine Veranlassung mehr, im Wald Schäden zu verursachen. Und gerade die Schäden, die das Wild im Wald verursacht, die stehen ja heute auch ein bisschen im Mittelpunkt, dass gesagt wird, ja, es muss viel mehr Wild geschossen werden, um die Schäden im Wald, die es im Wald macht, um die zu reduzieren. Von daher, das hat mal ein bekannter Kommunalpolitiker gesagt, ja, warum füttert ihr denn nicht die Rehe und das Rotwild? Denn das, was an Futtertrog fressen, das fressen dann anschließend nicht im Wald. Der konnte das gar nicht verstehen, dass man jetzt so etwas gegen die Fütterung hat.
Ja, letztendlich ist es ja dann, also wenn ich nicht mehr füttere, dann bleibt natürlich nur noch der Abschuss, um den Schaden zu verhindern.
Das ist richtig.
Und das führt natürlich zu einer dramatischen Rückgang der, also der Anzahl der Tiere. Also klar, oder ist zumindest das Ziel. Oder ich,
wobei eben, wenn man es wirklich intensiv durchführen würde, dann zweifellos, dann würde es zu einem Rückgang des Wildes führen. Aber es ist ja gerade so, dass vielfach den Jägern vorgeworfen wird beim Schalenwild, dass sie sich viel zu viel leisten. Das fängt beim Reh an und geht bis zum Rotwild und insbesondere beim Schwarzwild wird das eben derzeit gesagt. Beim Schwarzwild haben wir auch sicherlich eine starke Population. Das ist zweifellos der Fall, dass man durch die Jagd die Wildtiere hier begrenzen kann. Und um damit dann auch den Schaden zu mindern, das ist zweifellos richtig. Nur so viel Wild wie von den Jagdgegnern immer ins Feld geführt, so viel Wild haben wir draußen nicht. Wenn man mal genau hinschaut, dann haben wir vor 40, 50 Jahren mehr Wild gehabt als heute beim Schalenwild.
Okay.
Das ist zumindest mein Eindruck.
Also die Art, die Wälder zu bewirtschaften, hat sich ja ganz grundlegend verändert.
Ist richtig, ja.
Und dadurch hat man natürlich jetzt auch wieder die Nahrungsverhältnisse für die Wildtiere verändert und auch die Bejagung ist eine andere. Also diese berühmte Feldwaldkante, die ist jagdlich ja dann von Bedeutung, wenn das Wild austreten muss, um Nahrung zu finden.
Richtig.
Das ist aber ja heute gar nicht mehr unbedingt der Fall. Ne? Also wenn ich einen gut durchmischten Wald habe, dann muss ich als Reh ja vielleicht gar nicht mehr aufstehen, um genug Esung zu finden.
Ja gut, das ist ja auch letztlich der Fall, dass sie dann vermehrt im Bestand drinbleiben, im Wald drinbleiben. Aber was sollen sie denn dann? Dann müssen sie an das, was im Wald nachwächst, an die Naturverjüngung, da müssen sie ran. Ja. Und da wird eben gesagt, ja, um den Einfluss etwas gering zu halten, müssen halt die Rehe, ich sage mal, bewusst zusammengeschossen werden.
Ja, ja.
Aber das ist nicht meine Überzeugung, sondern ganz im Gegenteil. Sondern gerade die Erhaltung eines gewissen Wildbestandes, das ist ja eine Zielsetzung, die es gar nicht oder die man viel deutlicher in den Vordergrund rücken müsste hier. Denn ich möchte nicht, dass ich sage jetzt bewusst das Geschrei der Jagdgegner hören. Wenn jetzt wirklich die Jäger die Wildtiere so zusammengeschossen hätten, dass es draußen keine mehr gäbe, dann hätte die andere Seite wirklich berechtigten Grund zu sagen, hier, Jagd ist nicht mehr zeitgemäß. Aber sie sollten eigentlich die Situation, dass wir gerade beim Schalenwild so viel Wild halten, und das ist ein Verdienst der Jäger, das muss man eindeutig sagen, das sollte man eigentlich viel mehr honorieren, als nicht nur immer darauf sich zu fixieren, dass sie viel zu wenig schießen. Sondern denn Ziel und auch ein Ziel ist es doch auch draußen die Wildtiere, die da sind, erlebbar zu machen. Und das geht nicht mehr, wenn ich auf 100 Hektar nur noch ein Reh habe, dann sehe ich keins mehr.
Ja, ganz sicher nicht.
Und machbar wäre das ohne weiteres. Man bräuchte nur ein bisschen intensiver jagen, dann wäre man beim Rehwild und selbst beim Schwarzwild käme man ganz schnell dorthin, dass man sich fragen würde, wo sind die Rehe geblieben? Denn es hat ja historisch gesehen schon mal eine Zeit gegeben, wo innerhalb von 3 Jahren der Rehwildbestand, der vorher sehr hoch war, innerhalb von 3 Jahren den Rehwildbestand so reduziert hat durch Bejagung, dass so gut wie keins mehr da war, dass man dann gesetzmäßig eingreifen musste, um zu sagen, so komm, jetzt machen wir aber eine Schonzeit für die Tiere und jetzt dürft ihr nur noch so und so viel schießen.
Hat es auch schon gegeben.
Das hat es gegeben, ja. Und das wäre gerade heute mit der modernen Waffentechnik, wäre das ja ein noch leichteres Problem.
Ja, ja. Also ich habe manchmal so den Eindruck, es sind eigentlich die falschen Leute in der Diskussion. Also unter den Forstleuten gibt es ja so eine und solche und eben ganz Extreme auch. Und eigentlich müssten diese Extremen den Diskurs mit den Jagdgegnern, die ja im Wesentlichen aus der Tierrechtsszene kommen, eigentlich müsste man die mal an einen Tisch setzen. Was aber in Wahrheit passiert ist, die führen noch den Schulterschluss, um die Jagd dann klein zu machen und unter Druck zu setzen. Ne?
Ja, das ist völlig richtig, was Sie sagen.
Wir könnten es moderieren, wir zwei, ne? Wenn die zwei. Könnten wir mal machen.
Ja, kein Problem, ja. Wobei ich sagen muss, aber dann wollen wir vom Schalenwild vielleicht ein bisschen wegkommen, ob das nicht so mein Metier hier war.
Okay.
Und ist hier aber Ich wollte nur sagen, und das muss ich selbstkritisch aus der Sicht der Jägerschaft auch sagen, dass unter dem Druck, der heute auf, ich will nicht sagen, auf der Jägerschaft lastet, aber unter dem Druck, dass eben gesagt wird, es muss viel mehr Schalenwild geschossen werden, egal welche Art. Und es wird ja jetzt auch zum Teil umgesetzt hier. Es passieren dabei Dinge notgedrungen oder die eigentlich mit einer Jagdausübung, wie ich sie verstehe, nicht mehr viel zu tun hat. Es geht zunehmend mehr in Richtung Schädlingsbekämpfung. Bei der Jagdausübung. Und das ist eine Entwicklung, die eigentlich nicht gut ist.
Nee, das ist, also den Respekt vor dem Tier und ja. Sich, also man lädt ja, also ich weiß immer nicht, ob das Wort das richtig ist, aber so etwas wie eine Schuld auf sich, wenn ich auch ein Tier erlege. Oder eine Verantwortung übernimmt man zumindest für den Tod eines Tieres und
ja, aber dieses Verantwortungsbewusstsein, das schwindet immer mehr oder ist bei vielen schon gar nicht mehr da. Sondern das Wild wird, wie gesagt, behandelt wie die Schädlinge zum Teil. Was eben dann auch dazu führt, dass zum Teil auf Wild geschossen wird, aus Positionen heraus, wo man es eigentlich gar nicht dürfte. Um einen sicheren Schuss zu tätigen. Einen sicheren, das heißt einen tödlichen Schuss zu tätigen.
Es ist kein Computerspiel, ne?
Nein, das ist es nicht. Und da sollte man sich als Jäger immer der Verantwortung bewusst sein. Denn ein Stück Rehwild, dem nur der Vorderlauf oder bei dem nur der Vorderlauf getroffen wird, das hat Schmerzen. Da gibt es kein Vertun.
Natürlich.
Selbst wenn bei den Wildtieren das Schmerzempfinden vielleicht nicht so ausgeprägt ist wie bei den Menschen, aber trotzdem. Es tut dem Tier weh und das ist etwas, was nach Möglichkeit verhindert werden sollte und auch müsste. Genau. Und auch machbar ist, wenn man sich etwas dieser Situation bewusst ist. Ja. Dass man nur dann schießt, wenn man ein Tier, ein Stück Wild tödlich treffen kann.
Ja, mehr Vorsicht dabei.
Ja, und, ja, und Zurückhaltung.
Ja, ja, genau. Ja. Gut, zurück zum Niederwild, weil
ja, richtig, ja.
Da quetsche ich jetzt nochmal.
Ja.
also ich habe mal die simple Formel gehört, zuerst kommt nicht gefressen werden und dann kommt schöner Wohnen. Und das ist vielleicht in Bezug auf das Niederwild so eine Kernweisheit, die man sich leicht merken kann. Ne?
Und ja. Ja, wie jetzt einmal fragen, wie meinen Sie das jetzt im Bereich Niederwild?
Ja, im Bereich Niederwild. Ich habe zum Beispiel mal einen Vortrag vom Dr. Daniel Hoffmann gehört, dass auf der gleichen Nahrungsgrundlage jetzt zusätzlich zum Fuchs ein Waschbär, ein Marderhund, ein amerikanischer Nerz tätig wird, die natürlich alle dann entsprechend einwirken auf ihre Beutetiere.
Ja, das ist, damit hat er zweifellos recht. Wir leben in einer Zeit, wo eben einige sogenannte Neozoen, die sich als die zu den Raubtieren oder zum Raubwild besser gesagt gehören, die hier in unsere Reviere eindringen oder schon eingedrungen sind. Und damit wächst den Tieren, die ihnen als Beutetieren dienen, schon eine größere oder große Gefahr, zweifellos. Es ist eine Potenzierung des Raubwild-Eingriffs durch diese Zuwanderung der Neozoen, ja.
Also wenn man jetzt mal einfach nur bei Fuchs bleibt, die Tollwut ist ja eliminiert und ich sag mal, bei der Populationsentwicklung höre ich Zahlen, die sprechen von Verdreifachung, manche sprechen von Verzehnfachung und alles Mögliche dazwischen findet statt. Und dann habe ich auch nochmal was gelesen, dass die Tollwut letztendlich durch Räude und Staupe mittlerweile abgelöst wurde als regulativer Erreger.
Regulativer Erreger sind sicherlich Krankheiten, die können eine Tierart oder einen Besatz oder Bestand schon regulieren oder auf ein niedriges Niveau bringen. Hängt von dem Charakter der Krankheit ab, wie ich habe es eben schon mal erwähnt, wie die Tollwut, die hat seinerzeit den Fuchsbesatz schon auf ein ganz niedriges Niveau gebracht.
Ja.
Auf ein Niveau von 3 Stück pro 1000 Hektar im Frühjahr. Und wenn Sie eben die heutige Situation angesprochen haben, wir leben in einer Zeit, wo wir nicht nur 3-mal so viel Füchse wie früher haben, sondern zum Teil schon 6, 7, 8-mal so viel Füchse.
Okay.
Und das bedeutet eben auch einen entsprechend höheren Druck auf die Tiere, die dem Fuchs als Beutetiere dienen. Und dann braucht man sich vor dem Hintergrund nicht wundern, zumal noch andere Beutegreifer sich auch in den letzten Jahren zum Teil sehr stark vermehrt haben, sprechen nur die Rabenkrähe an, sodass man von daher sich nicht wundern braucht, wenn die Beutetiere dieser Prädatoren, wenn die in den letzten Jahrzehnten sukzessive immer weniger geworden sind und zum Teil nur noch in einer Dichte vorkommen, bei der eine reguläre Bejagung gar nicht mehr möglich ist. Wie meinetwegen beim Rebhuhn. Das Rebhuhn ist eine Populationssituation, das steht kurz vor dem Aussterben mehr oder weniger. Wir haben noch geringe Besätze, aber es braucht beim Rebhuhn nur noch mal ein wirklich harter Winter dazukommen, dann ist das Rebhuhn mehr oder weniger bei uns hier völlig ausgestorben. Wobei aber nicht nur die Prädation eine Rolle spielt, sondern beim Rebhuhn und auch bei den anderen spielt natürlich auch die Lebensraumveränderung, die Lebensraumverschlechterung eine deutliche Rolle. Das
also im, nicht vergessen. Im Vergleich, wenn ich als Mensch Kulturlandschaft erzeuge, dann verschiebe ich ja Lebensbedingungen. Also die einen profitieren, die anderen sind im Nachteil dadurch. Ja. Und ich sag mal, ein Fuchs ist ja eine Tierart, die mit vielerlei Nahrungsquellen zurechtkommt, während andere, manche in den Vögeln, also ich denke jetzt zum Beispiel hier auch an Raufußhühner, die sind ja sehr spezialisiert auf bestimmte Nahrungsangebote, die ihnen ja auch entzogen werden.
Ja, das gut, bei den Raufußhühnern muss man das ein bisschen differenzieren. Beim Auwild sieht es ein bisschen anders aus als beim Birkwild hier.
Ja, sicher.
Das, ne? Aber, das ist richtig.
Also ich wollte jetzt auch gar nicht so sehr auf die Wildart, aber ich sag mal, diese Spezialisierung auf ein Nahrungsangebot, was eben durch menschliche Eindrücke einfach schmaler wird, dadurch haben sie es eh schon schwer und dann kommt Prädation noch obendrauf.
Richtig,
Und dieses, also ich sag mal, ich sehe mittlerweile in dieser sehr dicht besiedelten Welt, hat Jagd ja auch die Aufgabe, Arten in einer reproduktionsfähigen, genetisch einigermaßen vielfältigen Restpopulation zu beschützen und zu bewahren.
Ja, das ist zweifellos richtig.
Ja.
Nur es wird eben in der Richtung etwas zu wenig gemacht unter diesem eben erwähnten Hegeaspekt.
Ja.
Wenn ich daran denke, was wir in den 60er Jahren zum Beispiel an Lebensraumverbesserung nur für den Fasan gemacht haben und das vergleiche mit dem, was heute passiert, dann ist das ein himmelweiter Unterschied. Wenn es früher 100% waren, sind es heute vielleicht noch 5%, wenn überhaupt.
Was waren denn das für Maßnahmen?
Lebensraumverbesserung für den Fasan erstreckt sich oder bezieht sich zunächst einmal darauf, dass man versucht, dem Fasan im Winterhalbjahr draußen Deckung zu beschaffen. Der Fasan braucht die Bodendeckung draußen und die war im Feldbereich auch früher im Winterhalbjahr nicht da. Und da haben wir mit unseren Hegemaßnahmen eingegriffen, indem wir eben Remisen angelegt haben. Remisen sind also etwas vergrößerte heckenartige Gebilde. Wir haben Hecken gepflanzt, wir haben Zwischenfrüchte speziell für die zur Deckungsverbesserung beim Fasan angelegt und dergleichen mehr. Und das waren schon hilfreiche Lebensraumverbesserungen oder es sind Wildecke angelegt worden. Und das waren Maßnahmen, von denen allerdings nicht nur der Fasan profitiert hat, sondern ganz im Gegenteil. Viele andere, insbesondere die Singvögel, die haben viel mehr davon gehabt als der Fasan, für den das eigentlich gemacht worden ist. Und das ist im Prinzip auf 5 oder 10% reduziert worden. Und das wirkt sich letztlich auch auf die anderen Tiere in der offener oder in der Feldflur aus, auch auf die Singvögel. Das ist ein Riesenproblem. Und das sollten die Jagdgegner eigentlich mal zur Kenntnis nehmen, dass von den früheren Hegemaßnahmen nicht nur das Wild profitiert hat, sondern weit mehr noch die Tiere, die nicht so im Fokus des Jägers und des Revierinhabers standen.
Also ich habe mal dafür das Wort kollateralen Nutzen erfunden. Ja. Also der ja damit einhergeht. Aber jetzt ist natürlich auf der anderen Seite das Engagement in diesem Bereich auch zurückgegangen. Wie erklären Sie sich das?
Ja, es ist natürlich eine andere Generation an Jägern herangewachsen, die zum Teil nicht mehr nur im ländlichen Bereich groß geworden sind. Da spielt eine große Rolle hier mit. Es kommt dann noch hinzu ein Phänomen, das man in vielen anderen Lebensbereichen feststellen kann. Man fragt sich immer, was bringt es, wenn ich das mache? Ja? Und da will man nach Möglichkeit einen größeren Gewinn davon haben als das, was man investiert. Und das funktioniert hier in diesem Fall nicht, sondern da muss finanziell erheblich mehr investiert werden, als man nachher vielleicht wieder zurückbekommt. Und das lässt zunehmend nach. Denn man fragt immer, was habe ich davon, wenn ich das mache? Und wenn man dann sagt, das kann ich dir nicht erzählen, dass du im nächsten Jahr meinetwegen hier doppelt so viel an Strecke hast und dann wird sofort der Rückzieher gemacht. Dann wird es uninteressant. Für viele, muss ich dazu sagen. Das ist ein Problem. Das ist eine Veränderung, die sich in der Jägerschaft auch hier etabliert hat.
Ja, nicht nur in der Jägerschaft, ne?
Ja, das ist ein Phänomen, eben angedeutet, in allen Bereichen. Ne?
Ja.
Und diese Geiz ist Geil-Mentalität, die spielt eben auch da eine große Rolle hier.
Okay.
Für vieles hat man Geld übrig. Ich will ja nicht die Autos ansprechen oder die Waffen, die von den Jägern heutzutage geführt werden. Da wird auf 1.000 Euro nicht geguckt bei der Anschaffung. Aber wenn es hier darum geht, mal einem Landwirt vielleicht 100 Euro zu geben, damit er irgendwo an einer Hecke mal etwas stehen lässt, dann wird geknausert und ein Rückzieher gemacht. Und der Landwirt, es wird immer gesagt, ja, aber die Landwirte, die machen ja nichts mehr und von denen kann man nichts mehr kriegen. Wenn man denen ein bisschen Geld gibt, kriegt man auch heute noch Möglichkeiten zur Lebensraumverbesserung. Man muss es nur umsetzen. Man muss natürlich auch bereit sein, ein bisschen finanziell zu investieren.
Ist das denn nicht auch ein Thema der Wissensvermittlung? Also ich, ehrlich gesagt, in meiner Wahrnehmung, ich glaube, viele wissen es auch einfach gar nicht mehr, mit welchen Maßnahmen man welche Ziele verfolgt.
Ja, das ist zweifellos auch ein Riesenproblem, dass eben nicht mehr die Kenntnisse von der Natur vorhanden sind, wie es früher der Fall war. Früher ist ja die Mehrzahl der Jäger im ländlichen Bereich groß geworden und das ist heute nicht mehr der Fall. Und die Kenntnisse sind eben heute auch vielfach nicht mehr da. Das ist ein Problem. Und da müsste auch mehr von Seiten der Jägerschaft aufklärend umgesetzt werden. Nehmen Sie nur jetzt die aktuelle Situation des Greenings. Die Landwirte müssen ja 5% ihrer Fläche mehr oder weniger aus der Nutzung herausnehmen. Nur so wie die Greening-Vorgaben im Moment sich darstellen, haben die freilebenden Tiere nicht allzu viel davon. Wenn man es aber vernünftig macht, dann kann Greening oder ist Greening ein Segen für viele freilebenden Tiere in der Feldflur. Nur das muss eben umgesetzt werden und dazu müsste eigentlich, ich würde mal sagen, in jedem Hegering ein Experte da sein, der A, die Jäger in dem Hegering informiert und der B sogar noch ein bisschen weitergeht und auch zu den größeren Landwirten hingeht und sagt, komm hier, das und das kann man machen, das bieten wir an und dann würde erheblich mehr passieren. Und das ist ein Problem, dass eben dieses, was man machen könnte, auch nicht mehr so in die Jägerschaft oder hineingetragen wird. Und dann kommt noch etwas hinzu, das muss ich hier in dem Fall auch mal loswerden, dass die nachwachsende Jägergeneration für den Einsatz, für den Arbeitseinsatz unter dem Aspekt Hege des Wildes so gut wie keine Zeit mehr hat. Ein Riesenproblem. Früher, bevor man da seinen ersten Bock erlegen durfte, da musste man erstmal 3 Jahre sich im Revier einbringen und Hegearbeit leisten. Und das ist alles nicht mehr der Fall. Mhm. Und dann ganz im Gegenteil, wenn man mal jemanden sucht, der einem hilft, eine Fütterung zu bauen, im Niederwildbereich ist das ja noch erlaubt, dann hat die zu 90% der nachwachsenden Jäger keine Zeit mehr. Mhm. Aber und warum sie keine Zeit mehr haben, das ist eine andere Frage. Aber de facto ist es so.
Mhm. Ja, nun gut, ich meine, die Berufe nehmen sehr in Anspruch, ne? Das sei jetzt auch zur Entlastung angeführt.
Nein, es gibt sicherlich Gründe, warum das der Fall ist, aber ja. Das ist Fakt draußen, das ist das Problem. Das ist das Problem.
Also ich habe eine Zeit lang mal in den Revieren, in denen ich unterwegs bin, auch mit der Bevölkerung, ehrlich gesagt, auch die mal mit einzubinden. Ja. Ne? Also man kommt ja mit den Leuten ins Gespräch, wenn man es zulässt. Also manche kommen ja auch wirklich aktiv auf einen zu. Ja. Und wenn man Vorstellungen hat, und da kann man auch die Bevölkerung sehr schön mit einbinden und kann natürlich da Brücken schlagen und Sinn vermitteln und ich sag mal, diesen Anspruch als Fürsorger und Anwalt der Wildtiere auch wirklich mal wahrnehmen und lebend praktizieren.
Ne? Das ist zweifellos richtig. Ja.
Ja. Ja. Mehr aber Kreativität bräuchten wir da auch.
Kreativität und eben, wie gesagt, Zeit auch. Denn die anderen Freizeitmöglichkeiten, die sind heute so groß, dass vielleicht kann ich das nachvollziehen, dass man eben dann für solche Hegemaßnahmen keine Zeit mehr hat oder keine Zeit mehr hat, um sich auf einen Fuchs anzusetzen. Mhm. Das erfordert dann einen Zeitaufwand von nicht nur 3 Stunden, sondern da sitzt man manchmal eine ganze Woche und die Zeit ist nicht mehr da heute. Und das ist ein Riesenproblem.
Ja. Ja, jetzt gibt es ja neben dem Ansitz auch noch, Ihr Fachgebiet sind ja die Fallen. Sie haben ja sogar eine erfunden, ne? Spricht man.
Es ist richtig, nicht erfunden, Fallen erfinden. Ich habe ein bestimmtes Modell entwickelt, sagen wir es mal so. Und zwar vor dem Hintergrund des Fuchsfanges mehr oder weniger oder insgesamt auch des Raubwildfanges insgesamt, muss ich sagen. Denn früher wurden vermehrt sogenannte Totschlagfallen eingesetzt. Das waren Schlagfallen, die das Wild schlagartig töten sollten. Mhm. Und wer mit diesen Dingen ein bisschen Erfahrung hat, der und das neutral beobachtet und bewertet, dem sind schon oder mussten Zweifel kommen, ob das immer der Fall ist, dass wirklich ein Fuchs, der sich im Schwanenhals gefangen hat, Schwanenhals ist eben solch eine Schlagfalle, speziell für den Fuchs, dass die nicht immer sofort tot waren, aus verschiedenen Gründen. Mhm. Und da habe ich mir seinerzeit gesagt, in den 70er Jahren, wie müsste denn eine zeitgemäße Falle aussehen? Denn ich will nochmal zurückkommen auf den Fuchs. Vor 150 Jahren war der Fuchs ein Schädling. Mhm. Und aus dieser Situation ist er nun weit herausgewachsen. Der Fuchs gilt seit Jahrzehnten nicht mehr als Schädling. Und beim Schädling, da sind wir heute noch nicht viel besser. Zur Schädlingsbekämpfung werden alle möglichen Mittel eingesetzt. Mhm. Zum Mäusefang gibt es auch heute noch die Schlagfallen. Und es fragt keiner, ob die Maus, die sich da drin fängt, ob die wirklich in diesen vorgegebenen 3 Sekunden tot ist. Denn bei den Schlagfallen, die wir hier zum Fang des Raubwildes eingesetzt haben, war die Vorgabe, in 3 Sekunden nach dem Zuschlagen der Bügel muss das Tier, wenn auch nicht klinisch tot, aber doch zumindest so weit sein, dass es kein Schmerzempfinden mehr hat. Mhm. So, und diese 3 Sekunden, wer ein bisschen Erfahrung mit diesen Schlageisen hatte und das nüchtern und neutral bewertet, der kommt dazu, dass es längst nicht immer der Fall war. Mhm. So, und da habe ich mir seinerzeit gesagt, wie müsste denn eine Falle aussehen, die tierschutzgerecht ist und die auch zeitgemäß ist. Und dann habe ich mir ein Modell ausgedacht, eine Lebendfangfalle natürlich, eine Röhrenfalle, bestehend aus 4 Betonrohren, in den beiden mittleren Rohren ist eine Fangeinrichtung und diese Falle wird eingegraben, damit sie also oberirdisch nicht zu sehen ist, also nicht bei Spaziergängen oder irgendwie Aversionen auslöst. Und vor allem vor dem Hintergrund, dass sich Tiere, die jetzt hier gefangen werden, sie verhalten sich verhältnismäßig ruhig, wenn der Fangraum abgedunkelt ist, wenn es dunkel da drin ist. Mhm. Und das waren die Kriterien, Lebendfang, ohne dass sich das Tier da in der Falle auch noch sekundär verletzen kann, dunkel und eingegraben. So, und dann habe ich eben diese sogenannte Betonrohrfalle entwickelt, die heute, muss ich mal sagen, fast draußen zu 70% im Einsatz ist, mit allerdings geringen Abweichungen in der Auslösetechnik, aber das ist alles von sekundärer Art. Nur der Gedanke war, tierschutzgerechter Fang und eben auch hier ein bisschen unter dem Aspekt der kritischen Beobachter der Jagd, es muss sich unterirdisch abspielen.
Das Thema Totschlagfallen, also Sie haben ja gerade explizit den Schwanenhals angesprochen. Ja. Das ist aber jetzt nur auf das Modell bezogen oder gilt das aus Ihrer Perspektive für alle Totschlagfallen?
Also ich würde sagen, wenn Sie meinen, auf das Modell bezogen, ich meine, gemeint sind die Schlagfallen, die also auslösen, wenn ein Köder, der in der Mitte dieser Falle auf einem mehr oder weniger Teller liegt, wenn der abgezogen wird von dem Stück, dann schlagen die Bügel zu und das Tier fängt sich. Diese Fallen meine ich primär damit. Ja. Im Ausland gibt es natürlich auch noch andere Fallenmodelle, die allerdings bei uns hier nicht zugelassen sind und auf die will ich auch nicht näher eingehen. Die sind mit Sicherheit auch nicht so unter dem Tierschutzaspekt astrein, wenn ich hier an Schlingen denke oder dergleichen mehr.
Ja. Also, weil wenn sofort getötet wird, dann ist ja auch kein Tierschutzproblem mehr da.
Richtig,
also insofern, wenn es funktioniert, ist es das Ideale.
Ja, ne? Ja gut, aber es funktioniert, ich sage mal gelegentlich, aber längst nicht immer. Wobei es hierbei immer die Frage schwierig zu beurteilen ist. Bei der Kontrolle sind zweifellos in diesen Schlagfallen viele Tiere tot.
Ja.
Aber das ist ja nicht die Frage, sondern die Frage ist, wie lange ist der Zeitraum vom Zuschlagen der Bügel bis zum Verenden des betreffenden Tieres? Ja. Und da gibt es erhebliche Bedenken.
Okay.
Ja. Denn ein solches Schlageisen auf der einen Seite darf die Wucht auch nicht zu heftig sein, denn es könnte ja mal sein, dass sich beim Stellen der Falle aus wie auch immer unglücklicher Situation schlagen die mal vorzeitig zu, dass sich der Fallenfänger dann da drin fängt. Also irgendwo ist da die Grenze auch erreicht bei der Federkraft, die da notwendig ist. Ne?
Okay. Lebendfangfallen, gab es die vorher denn schon? Also ich, oder?
Ja, die hat es auch parallel dazu gegeben. Holzkastenfallen, die aufgestellt wurden, oder dann Holzkastenfallen, die haben den Nachteil, dass sie relativ schnell nicht mehr fangfähig sind, weil das Holz verrottet oder dergleichen mehr, oder wenn sich ein Tier drin gefangen hat. Man muss es ja dann auch da rausnehmen, Lebendfang hier. Und dann hat man daraufhin die Drahtfallen entwickelt oder eine Holzkastenfalle für den Fuchsfang, die ist auch relativ schwer, unhandlich. Eine Drahtkastenfalle mit den gleichen Dimensionen, die ist relativ leicht, die kann man schnell verstellen. Aber die Drahtkastenfallen, da ist eben auch so eine Entwicklung gegeben, dass die Maschenweite immer größer gewählt wurde, weil man dann preisgünstiger produzieren konnte. Und wenn die Maschenweite größer wird, dann kommt es auch dazu, dass es wieder Verletzungen bei den gefangenen Tieren gibt. Mhm. Und da spielt eben auch wieder das Geld eine Rolle. Und so dass eben natürlich auch früher schon lebendfangende Fallen gegeben hat, zweifellos, aber die waren auch längst nicht immer tierschutzgerecht oder hatten eben diesen, ich will nicht sagen wirtschaftlichen Nachteil, aber das Handling der Fallen war deutlich schwieriger.
Okay.
Und die Falle, die ich hier hatte, das war eben eine stationäre Falle. Die brauchte man eigentlich nur einmal im Jahr etwas sauber machen und wieder gängig machen und allerdings regelmäßig mehr oder weniger beködern. damit eben dann auch ein Fuchs reinging. Und wenn sich ein Tier drin gefangen hat, was man noch nicht fangen wollte, als Lebendfangfalle, konnte man jederzeit das Tier wieder unversehrt auch freilassen. Genau. Das waren eben sind erhebliche Vorteile dieser Falle hier. Okay. Wobei wir jetzt hier, oder ich will mal so sagen, auch ich weiß nicht, wie sich ein Tier, was jetzt in solch eine von mir entwickelte Falle reingeht, wie sich das dann verhält bis zu dem Zeitpunkt, wo die Falle kontrolliert wird. Das, was wir bisher wissen, bedeutet, dass die Tiere nach relativ kurzer Zeit, wenn die Schieber runtergefallen sind, dass sie sich dann ruhig verhalten, sie verkriechen sich in eine Ecke beim Fuchs, er legt sie dahin und dann liegt er eben in der Falle drin. Aber ich weiß nicht, inwieweit nicht doch in dem oder kurze Zeit, nachdem die Schieber heruntergefallen sind, was dann der Fuchs macht. Ob er dann versucht, sich darin zu befreien oder nicht, oder ob er sich sofort ruhig dahin legt. Und das wollen wir jetzt mal untersuchen, indem wir Kameras in solch eine Falle reintun, um mal dahinter zu gehen, wie sieht da die Frage des tierschutzgerechten Fanges aus? Sind die mehr oder weniger nach 2 Minuten ruhig da drin und rühren sich nicht mehr, oder laufen sie unruhig hin und her, versuchen sich zu befreien da drin, wobei Befreiungen da so gut wie gar nicht mehr machbar sind. Das wollen wir jetzt mal untersuchen hier, vor dem Hintergrund des tierschutzgerechten Fanges.
Also ich finde die spannende Frage, ich denke da auch viel immer drüber nach. Also man nimmt natürlich ein Leben, ne? Und man schränkt Freiheit ein. Also das ist ja am Ende unvermeidbar. Und letztendlich ein Spaß für das betroffene Tier ist es nie.
Das ist mit Zweifel nicht. Es ist sicherlich immer mit einer gewissen Angst verbunden. Da gibt es kein Vertun.
Ja, und die Grenze an der Stelle zu finden, also ganz leidfrei geht natürlich nicht.
Nein.
Und Leid kann man ja nicht in Litern oder Prozent irgendwie quantifizieren.
Das ist richtig. Man kann in dem Fall höchstens den Stresspegel mal untersuchen. Ja. Das wäre vielleicht mal machbar, ja.
Ja, und ich sag mal andersrum, man muss es ja auch in Relation zu anderen Todesursachen setzen. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, als Fuchs mit der Räude infiziert zu sein und dann über einen langen Zeitraum zu verenden, das ist ja auch nicht lustig.
Das ist zweifellos auch nicht nur nicht lustig, sondern sicherlich auch schmerzhaft für das betreffende Tier. Ja. Nur da wird eben gesagt, das ist natürlich und das müssen wir halt hinnehmen, das hat der liebe Gott so gewollt. Aber hier ein Tier zu fangen und dass es dann eine Weile eingesperrt ist, naja, da hebt sich dann schon die Kritik, ob das noch tierschutzgerecht ist.
Mit dem gleichen Argument könnte man die Medizin verbieten.
Ne? Zweifellos, das ist richtig. Man könnte natürlich da viele Parallelen zum Menschen führen. Ich habe immer gesagt, derjenige, der den ganzen Tag im Büro eingesperrt ist, das ist auch vielleicht nicht immer so ganz einfach.
Ich kann das nur bestätigen.
Ja. Hat vielleicht auch manchmal Stress und ist auch nicht ganz menschlich mehr in dem Sinne.
Ich fühlte mich nicht artgerecht gehalten.
Richtig, jawohl.
Ja. Okay, jetzt kam irgendwann das nächste Thema, was ich hier auf dem Zettel habe, dieser weite Raum nochmal Jagdwissenschaften, wildbiologische und jagdkundliche Forschungsstätten, und dann gibt es da ja immer noch einen Arbeitsverbund, glaube ich, heute, ne? Also irgendwie eine.
Nein, es hat früher mal hier im europäischen oder im deutschen Raum eine Arbeitsgemeinschaft gegeben, die gibt es aber nicht mehr. Es gibt allerdings noch einen Verband oder Verein, weiß ich jetzt immer, Verein der Wildbiologen Deutschlands. Aber das sind, wie gesagt, reine wildbiologische Forschung. Die untersuchen hier das Verhalten von Tieren, wie weit sie wandern, indem sie in einen Sender umhängen. Das ist Wildbiologie. Aber die eigentliche Jagd interessiert das ja nicht nur oder nur am Rande. Ja. Solche Fragestellungen.
Okay.
Da gibt es also auf nationaler Ebene, sprich also in Deutschland, gibt es diesen Verein der Wildbiologen. Dann gibt es international noch eine Vereinigung der Wildbiologen, die sich alle 2 Jahre irgendwo in der Welt trifft. Aber früher war das auch mehr eine auf die Jagd ausgerichtete Situation. Heute nur noch reine Wildbiologie. Mit Jagd hat das nicht mehr viel zu tun.
Okay. Dann gibt es aber noch eine Organisation, den Stifterverband für Jagdwissenschaften. Sie sind der Vorsitzende, ne?
Ja, so ist es. Stifterverband für Jagdwissenschaften, der ist 1954 gegründet worden,
ja,
anlässlich der internationalen Jagdausstellung in Düsseldorf. Im Prinzip war es eigentlich einer, der die Initiative gegeben hat, wie das üblich so ist. Ein passionierter Jäger, der aber nicht nur auf Schießen ausgerichtet war, sondern der seinerzeit hier von dem Hegegedanken, den ich anfangs mal erwähnt habe, schon erfasst war. Und der hatte einen gewissen Weitblick. Der hat schon kurz nachdem also die Jagdhoheit wieder an die deutschen Jäger zurückgegeben wurde, 1951, dann hat er 1954 gesagt, wir können die Jagd, so wie wir sie bisher betrieben haben, die können wir eigentlich nur erhalten und ins nächste Jahrhundert retten, wenn wir mehr Jagdforschung betreiben. Mhm. Und dann hat er eben hier den Stifterverband für Jagdwissenschaften gegründet und entsprechend eben finanzkräftige Fabrikanten in das Boot geholt. Und Aufgabe war es zunächst einmal, Gelder einzusammeln und diese Gelder dann an die seinerzeitigen drei Institute, die es in Deutschland gab, die sich mit der Jagdwissenschaft beschäftigt haben, da eben das Geld hinzugeben für bestimmte Untersuchungen. So, und wie das so ist, die Leute werden älter und so ging es auch diesem Stifterverband hier. Die Mäzene wurden weniger, sodass so Mitte der 90er Jahre ja das eigentlich nur noch ein kleiner Club war von einigen älteren Herren. Und dann stand zu Beginn dieses Jahrhunderts hier die Frage an, lösen wir den Verein auf oder erhalten wir ihn oder versuchen da ein neues Leben reinzubringen. Und das war genau die Zeit, wo ich dann in Pension gegangen bin.
Geben worden bin, ist aber eine schöne Formulierung. Ist
richtig. Oder in Pension gehen musste, will ich es mal so sagen. Und dann hat man gesagt, ja, Herr Spittler, haben Sie nicht Lust, da mal hier etwas wieder aktiv zu werden, um den Verein mal wieder etwas zu aktivieren? Und da habe ich gesagt, okay, mache ich dann. Und dann haben wir eben versucht, wieder neue Mitglieder zu werben, nur ist es kolossal schwierig. Und wir machen dann eben auch hier wieder wissenschaftliche Forschungsprojekte, wobei eben vor dem Hintergrund, dass nur noch Wildbiologie gemacht wird, die der eigentlichen Jagdforschung nicht viel dienen oder bei denen kommt dann nicht, habe ich gesagt, komm, wenn wir hier schon mit Geldern eintreten irgendwo und Projekte finanzieren, dann Projekte, die wir uns vom Stifterverband ausgedacht haben.
Okay.
Die also für die Jagdausübung, natürlich auch für die Haltung des Wildes von Interesse sind.
Ja.
Und das versuche ich nun, aber ich habe es eben schon mal angedeutet vor dem Hintergrund der Einstellung, was kriege ich wieder, wenn ich hier was spende, wird es immer schwieriger.
Aber jetzt haben Sie Werbefläche. Nutzen Sie sie.
Ja, es gibt genügend jagdwissenschaftliche Fragen, auf die wir keine Antwort wissen. Das fängt an bei der Verhütung der Straßenverkehrsunfälle.
Ja.
Es werden viele Tiere draußen nicht nur durch den Straßenverkehr totgefahren, sondern es werden ja auch eine ganze Menge dabei verletzt. Und das, was wir zur Verhütung dieser Verkehrsunfälle mit Wild haben, ja, das sind alles so ein bisschen Anfangsversuche, wie man das mindern kann. Und da wäre sicherlich etwas angedacht, mal hier ein probates Mittel zu entwickeln, wie man das Wild von der Straße fernhalten kann oder vor dem Überwechseln einer Straße fernhalten kann, wenn ein Auto kommt. Da bieten sich Dinge an, wie man das machen könnte. Nur, das kostet Geld, das ist nicht mit 8,50 Euro zu bezahlen, solche Entwicklungen. Das wäre zum Beispiel etwas, da hätte das Wild etwas davon, die Jäger hätten etwas davon und so gibt es noch viele andere Projekte, die man hier finanzieren und sich ausdenken könnte.
Also mir streifte übrigens unlängst eine Meldung aus dem Kanton Bern durch die Aufmerksamkeit. Die haben Zahlen mit Nachsuchen veröffentlicht und da gab es fast 7-mal so viele Nachsuchen durch Verkehr verursacht als durch die Jagd.
Ja.
Da habe ich also wirklich nach Luft geschnappt. Das hätte ich nicht gedacht.
Das ist zweifellos der Fall. Und vor allem diese Nachsuchen erstrecken sich über das ganze Jahr. Ja. Natürlich mit Höhepunkten, das ist sicherlich richtig, aber die nehmen auf Schonzeit oder dergleichen keine Rücksicht, sondern das sind Nachsuchen, die das ganze Jahr über anfallen.
Das ist ja auch eine echte Dienstleistung an der Gesellschaft
und
an den Tieren.
Ja, natürlich. Zweifellos. Ja. Ja. Nicht nur bei den Tieren, sondern es gibt ja auch dann hier materielle Probleme. Das Auto ist kaputt hier. Das muss wie auch immer über die Versicherung dann wieder finanziert werden. Und da sind dann ist jeder Autobesitzer im Endeffekt dran beteiligt.
Ja, ja.
Also das wäre hier ein Projekt, was mir wirklich am Herzen liegt. Nur wie gesagt, es kostet Geld, aber es gäbe sicherlich Methoden, um diese Verluste, natürlich nicht hundertprozentig, das hundertprozentig ist gar nichts, aber dass man sie deutlich reduzieren könnte. Hm. Ich will jetzt nicht erzählen, was mir vorschwebt oder was man machen könnte, sondern ich habe da schon so meine Idee. Das Geld fehlt.
Das Thema kenne ich.
Das glaube ich Ihnen sofort, ja.
Das kenne ich. Also jetzt ein paar Projekte sind ja realisiert, ne?
Ja, das wir haben schon einiges hier gemacht, würde ich sagen, ja.
Ja. Mögen Sie mal ein, zwei hervorheben?
Wir haben uns primär so in den letzten 3-4 Jahren mit der Frage beschäftigt, warum die Fasanen so stark zurückgegangen sind.
Ja.
Da wird auf der einen Seite nach Krankheiten gesucht, was sicherlich auch richtig ist. Man sollte danach gucken, aber es werden wahrscheinlich andere Dinge bei diesem drastischen Rückgang des Fasans eine Rolle spielen. Und die haben wir untersucht und da sind wir schon zu der Einsicht gelangt, dass es einmal die Zunahme der Prädation ist, die zu diesem Rückgang beim Fasanen geführt hat. Angefangen von den Gelegeräubern, die sind deutlich mehr geworden. Die Beutegreifer sind mehr geworden in Form der gefiederten Beutegreifer. Der Fuchs ist mehr geworden. Das sind so die Primärursachen. Und daneben eben auch der Mangel an Lebensraumverbesserung, den die Jäger nicht mehr machen, diese Lebensraumverbesserung. Mhm. Diese drei Gründe spielen hierbei eine Rolle. Und es könnte natürlich noch eine Rolle spielen, die Situation, dass Fasanen in den letzten Jahrzehnten zunehmend mehr ausgesetzt worden sind, die nicht mehr so ganz artgerecht aufgezogen wurden, sodass schon eine genetische Verschlechterung auch in den Fasanen drinsteckt.
Okay.
Also die Frage Fasanenrückgang, die haben wir deutlich untersucht. Wir haben uns auch mit der Frage untersucht, meinetwegen hier, um auf die Hunde zu kommen, die mal eben angedeutet wurden. Hundeausbildung, wie die tierschutzgerecht durchgeführt werden kann im Hinblick auf die Bejagung der Enten. Aber da will ich jetzt in diesem Zusammenhang nicht näher drauf eingehen hier.
Okay. Also was mir auf der Webseite noch so ins Auge sprang, sind zwei Dinge. Einmal der Restbestand an Wildtruthühnern im Kottenforst. Also in der Jagdschule, Wildtruthühner, was? Also nie live gesehen, aber gibt es noch so einen Restbestand?
Es gibt einen Restbestand hier im Kottenforst. Kottenforst ist ein größeres geschlossenes Waldgebiet westlich von Bonn, mehr oder weniger, Größenordnung 12.000 Hektar. Und da ist Ende der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts mal seinerzeit von dem damaligen zuständigen Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, der hat seinerzeit der Forschungsstelle bei der ich also über 30 Jahre tätig war, den Auftrag gegeben, kümmert euch drum, die Wildtruthühner, die im Jachtgesetz seinerzeit drin standen, aber in Deutschland nicht mehr vorgekommen sind, kümmert euch darum, dass diese Tiere wieder hier in Deutschland ansässig sind.
Ja.
So, und dann wurde eben weisungsgemäß von der Forschungsstelle, von meinem Vorgänger seinerzeit im Amt, eben hier ein, im Prinzip ein Einbürgerungsversuch unternommen, indem man von Amerika, und diese Wildtruthühner kommen in Amerika vor, indem man sich dann eben Eier von Amerika beschafft hat, hier ausgebrütet hat und die hier ausgesetzt hat. Mit entsprechend gutem Erfolg, würde ich sagen. Mhm. Die wenigen Tiere, die ausgesetzt worden sind, die haben sich hier gehalten in den 60er Jahren. Das war genau die Jahre und die Zeit, wo der Fuchs durch die Tollwut drastisch reduziert war. Denn der Fuchs ist der Primärfeind dieser Truthühner hier, sodass die dann hier deutlich zugenommen haben. Und parallel sukzessive zur Vermehrung der Füchse oder zur Zunahme der Füchse sind dann auch hier die Wildtruthühner im Kottenforst zurückgegangen, sodass wir dann hier in den 90er Jahren uns erneut um die Erhaltung dieses kleinen Bestandes hier bemüht haben. Und dass die Wildtruthühner überraschenderweise im Jachtgesetz drin geblieben sind als, ich will nicht sagen als Exoten, oder ist ja eigentlich eine fremde Wildart.
Ja.
Das ist erstaunlich, aber letztlich auch vielleicht meiner Einlassung zugute zu halten, denn ich habe seinerzeit ans Ministerium einen Brief geschrieben, dass hier die Tiere, sie machen keinen Schaden. Sie erfüllen genau das, was heute an die Wildtiere für Ansprüche gestellt werden. Nämlich, Wild soll erlebbar sein. Das ist mein Slogan, der steht. Und diese Wildtruthühner, die leben nicht wie das Schwarzwild, sind nicht nachtaktiv, die sind tagaktiv. Sie scheuen den Menschen nicht. Umgekehrt sind es auch keine Haustiere. Also schon eine ideale Wildart, die sie draußen präsentiert und von dem jeder Spaziergänger im Kottenforst etwas hat. Und um die kümmern wir uns oder haben wir uns dann auch hier gekümmert.
Ja, schön. Ja, und sie machen keinen Verbiss, ne?
sie machen keinen Schaden, überhaupt nicht.
Ja.
Überhaupt nicht.
Ja, schön.
Also die ideale Wildart.
Ja. Das Zweite, was mir noch hängen geblieben ist in der Aufmerksamkeit, es gab eine Recherche zur Ansiedlung von Elchen im Nationalpark Eifel.
Ja, da hole ich tief Luft. Es war mal eine Anregung der HIT-Stiftung.
Ja.
HIT ist eine Lebensmittelkette und diese Lebensmittelkette hat eine Naturschutzstiftung gegründet, hat damit auch etwas Geld und sie machen Naturschutzprojekte. Und als der Elch Tier des Jahres wurde, ich weiß jetzt gar nicht mehr selbst genau, in welchem Jahr das war, das war dann Anregung für die HIT-Stiftung hier, mal der Frage nachzugehen, ja, wo könnten wir denn hier, wenn der Elch Tier des Jahres ist oder Wild des Jahres ist, wo gibt's noch Elche und wo könnten wir welche eventuell ansiedeln? Und dann wurde eben der Auftrag gegeben, ja, vielleicht gibt es in der Eifel die Möglichkeit, Elche wieder anzusiedeln. Von der Landschaft her wäre das durchaus machbar. Und da haben wir dann mal hier eine Studie gemacht, ob das Sinn macht oder nicht Sinn macht, und sind aber dann zu der Einsicht gelangt, das Problem der Verkehrsunfälle.
Ja.
Das ist hierbei mehr oder weniger vorprogrammiert, und wenn es dann einen Unfall gibt, dann könnte man vielleicht sagen, komm, ihr seid schuld daran, ihr habt die Tiere hergebracht, jetzt kommt für den Schaden auf. Und es ist ein Unterschied, ob ich mit einem Reh zusammenfahre oder mit einem Elch zusammenfahre. Ja. Und Elch, Wildunfälle, das kann dann auch schon mal mehr als nur Blechschaden sein.
Ja, das ist ja wie ein Pferd quasi.
Das ist wie ein Pferd, richtig. Und wenn man auf einen Elch mit 80 oder 100 drauf fährt, also so dass von daher dann ich gesagt habe, komm, das ist ein heikles Unternehmen, so schön wie es wäre, aber vom Lebensraum her kein Problem, würde der Elch hier in die Eifel im Anschluss an Belgien, ans Hohe Venn, die würden sich hier halten, das wäre also kein Problem.
Ja, okay.
Nur diese Verkehrssituation Das hat dann da auch letztlich dazu geführt. Und dann gab es ja auch die Situation Nationalpark Eifel, obwohl die Idee von dort gar nicht so abfällig beurteilt wurde. Mhm. Nur, wie gesagt, die Verkehrsunfallsituation ist nicht drin. Denn ich bin selbst mal in Schweden gewesen und längere Zeit mit dem Auto gefahren. Und der Elch hat eben die Angewohnheit, wenn der über die Straße läuft, der bleibt mitten auf der Straße stehen. Ja. Und dann kommt es eben zu diesen heftigen Unfällen mit Personenschäden.
Ich habe mal gelesen, das ist auch ein menschengemachtes Problem, und zwar deshalb, weil wir die Straßen mit Salz streuen und wie viele Wildtiere Richtig. Natürlich, also die Salzlecken, wir kennen sie alles, das macht Straßen sehr attraktiv.
Ja gut, aber das trifft eigentlich nur so die Zeit, sagen wir, von Februar bis einschließlich April, wo sie dann am Straßenrand stehen und dann eben hier versuchen, das Salz aufzunehmen. Das habe ich selbst hier an der A3, an der stark befahrenen A3, kann man das gelegentlich mal, konnte man früher, aber jetzt ist ja beidseitig so gezäunt, da kommt kein Reh mehr drauf. Aber früher war das schon der Fall, dass die dann hier am Rand der Autobahn standen und dann eben hier Salz geleckt haben. Ja. Das ist richtig,
Irre. Vereinstätigkeiten, also man findet sie gerne mal im Ehrenamt, ne? Und das sage ich voller Bewunderung.
Ja. Ich darf meine Frau nicht fragen, dann kann sie das nur bestätigen hier.
Sie hört nicht zu.
Also, okay.
Eine Aktivität, die auch, ich sag mal, so ein bisschen Reanimation war der Verein Hirschgerechter Jäger. Was mich daran eigentlich vor allem interessiert, ist der Begriff der Hirschgerechtigkeit und die Kultur und die Einstellung, die damit verbunden ist.
Ja, dieser Verein Hirschgerechter Jäger ist in der gleichen Zeit ins Leben gerufen worden. Nein, Entschuldigung, den gab es schon in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts, aber er ist nach dem Kriege wieder reaktiviert worden. Im Prinzip von dem gleichen Herrn, der hier den Stifterverband für Jagdwissenschaft ins Leben gerufen hat. Und ursprünglich war es das Ziel dieses Vereins Hirschgerechter Jäger, das Rotwild in der Eifel am Leben zu erhalten, die Bestände dort zu erhalten, denn sie waren nach dem Ersten Weltkrieg drastisch reduziert worden, sodass man sich Sorge machen musste, dass das Rotwild in der Eifel ausstirbt. Und dann ist dieser Verein Hirschgerechter Jäger eben gegründet worden zur Erhaltung des Rotwildes in der Eifel. Gut, und das spielte dann nach dem Krieg nicht mehr so die Rolle, sodass sich dann dieser Verein Hirschgerechter Jäger mehr oder weniger darauf beschränkt hat, die Jagdausübung weitgerecht zu betreiben. Nicht hirschgerecht, sondern weitgerecht, im Prinzip so eine ethische Einstellung zu den Wildtieren. Und ich habe es eben schon erwähnt, die Betreffenden, die von dieser Idee erfasst waren, das Wild nicht nur als Schädling zu behandeln, sondern echt als Wild, denn die sind ausgestorben. Und der Nachwuchs ist so gering geworden, dass dieser Verein zwar auf dem Papier noch existiert, aber de facto nicht mehr existent ist. Obwohl es aus meiner Sicht ja dringend angezeigt wäre, hier diesen Verein am Leben zu erhalten, um eben die Waldgerechtigkeit oder die Tierschutzgerechtigkeit bei der Jagdausübung etwas mehr in den Vordergrund zu rücken und sich diesem Ziel zu verschreiben.
Also das ist, wir hatten vorhin schon mal dieser Diskurs innerhalb der Jägerschaft, der, ich glaube, auch ein Stück weit unter dem Druck von außen zum Erliegen gekommen ist. Weil natürlich in dem Moment, wenn man Verantwortung übernimmt, passieren auch Fehler. Und manchmal durch Fahrlässigkeit, manchmal durch Doofheit.
Sicherlich auch.
Und manchmal einfach eben.
Vor Dummheit ist keiner gefeit.
Also. Und der Punkt ist ja eigentlich nicht, dass es passiert, sondern wie man damit umgeht.
Ja.
Und wie man es reflektiert und wie man irgendwie guckt, dass er auch in Zukunft nicht mehr vorkommt, so ein Fehler. Und ich meine, das ist ja insgesamt so, das Thema Fehlerkultur. Ja, da kann man lange drüber reden. Ne?
Das ist richtig, aber es spielt hier sicherlich auch so insgesamt die Vereinsmüdigkeit eine Rolle mit, dass der Verein Hirschgerechter Jäger quasi erlegt worden ist, in Anführungsstrichen. Denn alle Vereine leiden unter Mitgliederschwund. Und nicht nur der einzige Verein, der, glaube ich, kein Mitglied ist, ist die Feuerwehr, wie ich mir gehört habe. Alle anderen dörflichen Vereine, Gesangverein, Turnverein, sie leiden oder haben Mitgliederschwund. Und hier ist es eben so weit, dass man sagen muss, komm, gar nicht mehr Existenz. Was meinst du, ne? Nur noch auf dem Papier. Obwohl es schade ist, dass solch ein Verein hier so sang- und klanglos untergeht. Und es wäre sinnvoll und erstrebenswert, wenn sich einige wieder finden würden, die diesen Verein vielleicht wieder etwas aktivieren. Und da hatte ich ja auch mal an Herrn Bertram gedacht, der dafür die geeignete Person wäre. Aber dazu muss man auch 25 Jahre sein. Und das ist Herr Bertram leider nicht mehr.
Ja, knapp drüber.
Knapp drüber, richtig.
Naja, gut, also immerhin, das Gedankengut finde ich halt auf jeden Fall erhaltenswert. Ja. Und ich meine, deshalb mache ich ja auch diese Sendung, dass es irgendwie in die Konserve wenigstens kommt und hoffentlich bei irgendeiner Gelegenheit mal wieder das Licht der Welt erblickt. Ne?
Es wäre schön, aber fällt mir gerade hier spontan ein, Sie wären ja auch einig so. Sie hätten das erforderliche Alter. Nicht zu alt, nicht zu jung. Das entsprechende Engagement, das wäre doch etwas für Sie.
Ich tue schon ganz viel, ehrlich.
Das kann ich nur lobend unterstreichen und habe das immer wieder bewundernd zur Kenntnis genommen. Dass ein junger Jäger sich nicht nur für das Schießen interessiert, sondern kaum für Schießen, habe ich so den Ahnung, sondern mehr für die Erhaltung der Yacht.
Ja, ich rede ja mehr drüber, als dass ich es tue fast. und so ganz jung bin ich ja nur auch nicht mehr. Nun, wie auch immer. Das ist auf jeden Fall mal hier hängen geblieben und ich, wie gesagt, ich kann nur aus verschiedenen Erfahrungen jetzt selber auch sagen, wir sollten mehr darüber unter den Jägern drüber reden, was richtig und was falsch ist und wie wir unsere Erlebnisse, Situationen und auch insbesondere die Fehler halt verarbeiten und am besten auch vermeiden können. Ja. Dafür ist es einfach, es sind halt keine Schlachthof-Laborbedingungen, es ist freies Land und da kann natürlich immer was sein und wir stehen in der Verantwortung und natürlich auch zu Recht in der öffentlichen Diskussion und der sollten wir uns auch stellen, glaube ich.
Richtig.
Sie sind in Ihrem Werdegang ja irgendwie auch im Zusammenhang mit den Berufsjägern, Sie nehmen ja zum Beispiel Prüfungen auch ab oder haben es zumindest getan. Ne? Also, dass Sie in den Prüfungskommissionen sitzen und jetzt auch diesen Berufsstand der Berufsjäger mit begleitet haben.
Ja, zweifellos richtig. Ich war in die Ausbildung eingeschaltet seit dem Jahre 1971, also quasi seit Eintritt in die Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung und war in die Ausbildung eingegliedert, sogar noch über mein Pensionsalter hinaus, bis zum Jahre 2007. Ich habe nicht nur Unterricht gegeben, sondern war auch in die Prüfung eingeschaltet. Okay, und jeder Berufsjäger, der in diesen 30 Jahren diesen Beruf erlernt hat, der hat sich bei mir zweimal der Prüfung stellen müssen. Nämlich bei seiner Gesellenprüfung und letztlich auch dann bei seiner Meisterprüfung, sodass ich jeden Berufsjäger, der in diesen 30 Jahren groß geworden ist, zweimal erlebt habe oder umgekehrt, er es mir vielleicht zu verdanken hat, dass er Berufsjäger geworden ist. Und nur, ich kenne sie heute nicht mehr alle wieder. Ich war in diesem laufenden Jahr bei der Mitgliedertagung der Berufsjäger. Ich wurde angesprochen, aber ich habe nur die Hälfte der ehemaligen jungen Berufsjäger wiedererkannt.
Jetzt stelle ich mal eine ganz freche Frage. Was glauben Sie denn, was die über den Heinrich Spittler sagen, wenn man die fragt?
Oh, ich glaube, ich habe keinem Veranlassung gegeben, wenn ich jetzt die Prüfungen anspreche, über mich kritisch herzufallen. Denn ich habe bei den Prüfungen immer gesagt, und das war meine Devise, ich will nicht wissen, was der Prüfling nicht weiß, sondern ich will wissen, was er weiß. Und wenn ich ihm eine Frage gestellt habe, auf die er nicht direkt eine Antwort wusste, dann habe ich ihn da nicht drauf hängen lassen, sondern habe gesagt, so komm, jetzt mal ganz was anderes. Mhm. Und das ist eigentlich eine faire Prüfung, denn man kann nicht alles wissen und ich kenne selber von meiner eigenen Prüfung, man ist nervös und obwohl man alles weiß und kennt, man kann es dann selbst auf eine blöde Frage keine Antwort geben und von daher war ich eigentlich immer human. Und ich wüsste nicht, dass einer das mal kritisiert hätte.
Ja.
Sondern bei denen bin ich eigentlich, wenn ich irgendwo auftauche, werde ich immer freudig begrüßt.
Ich habe ja auch Empfehlungen bekommen, ne? Also insofern, ich habe jetzt nichts, womit ich widersprechen könnte.
Okay.
Ja. Die Berufsjägerei, wenn Sie die so lange begleitet haben, wie sehen Sie deren Entwicklung in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft?
Also der erste Kontakt zu den Berufsjägern ist nicht 1971 gekommen, ja, als ich also hier in die Ausbildung und Prüfung eingeschaltet wurde, sondern mein Lehrprinz, das war schon ein Berufsjäger,
okay,
der, wie gesagt, drei Häuser seinerzeit neben mir oder neben uns damals gewohnt hat und von daher habe ich den Kontakt zu den Berufsjägern schon gehabt und der hat mir eine große Freiheit gelassen und hat mich in jeder Beziehung unterstützt hier. Und so dass ich also den Berufsjägerstand eigentlich früh kennengelernt habe. Mhm. Zu Ihrer Frage. Ich hole tief Luft.
Ja.
Bedingt dadurch, dass eben dieses Arbeitsgebiet der Berufsjäger, sprich Hege des Wildes, immer weniger praktiziert wird, ist ja ein wesentliches Aufgabengebiet der Berufsjäger weggebrochen, auf Deutsch gesagt. Und sodass eben auch die Aussichten für einen Berufsjäger auf privater Basis bei einem Revierinhaber angestellt zu werden, die sind schon geringer geworden und werden wahrscheinlich auch noch weiterhin schlechter werden. Denn nur zum Erlegen von Wild, da brauche ich keinen Berufsjäger mehr, sondern den Berufsjäger brauche ich zur Hege des Wildes. Allerdings bieten sich jetzt Berufsmöglichkeiten an für Berufsjäger, allerdings auch nur in begrenztem Umfang, dass eben die Berufsjäger ja die Bejagung des Wildes in den Staatsrevieren im Staatsforst übernehmen, weil die nachwachsenden Förster ja auch nicht mehr so passioniert sind, wie es früher der Fall war und für die eben Jagdausübung Arbeit ist. Und von daher bietet sich da ein Arbeitsfeld, aber ich glaube nicht, dass das im Endeffekt ja so viel Stellen hergeben wird, wie es Interessenten für den Berufsjägerstand gibt.
Also ich bin jetzt nicht genau informiert, aber wir reden wahrscheinlich bundesweit über ein paar hundert Berufsjäger vielleicht. Das ist ja ein sehr kleiner Berufsstand.
Ja, ganz kleine Berufsgruppe, das ist zweifellos richtig. Ja. Mhm. Und jeder, der Berufsjäger wird, der diesen Lehrberuf erlernt, der sollte eigentlich immer zur Absicherung noch entweder schon vorher einen zweiten Beruf haben oder später noch einen zweiten Beruf, wie auch immer, lernen, auf Deutsch gesagt, damit er eben hier beruflich und finanziell abgesichert ist im Endeffekt, ja, ja, und auch stellenmäßig.
Okay.
Denn es gibt etliche Berufsjäger, die in den östlichen Bundesländern tätig sind. Jetzt will ich nichts gegen die Wölfe sagen, aber die sind ja dort nicht zur Hege des Niederwildes tätig beruflich, sondern zur Bewirtschaftung des Schalenwildes und zur Hege des Schalenwildes auch. Und in den Revieren, wo sich Wölfe als Standwild ansiedeln, in Anführungsstriche, da wird es eben unter diesem Aspekt auch in diesen Revieren immer schwieriger. Mhm. Denn wenn eben der Pächter eines derartigen Revieres dann nicht mehr seinen jagdlichen Interessen so nachgehen kann, dann fragt er sich schon, brauche ich jetzt noch einen Berufsjäger hier? Mhm. Das ist ein Riesenproblem auch dort hier.
Okay.
Obwohl, ich sage mal, es gibt auch andere Bereiche, wo sich Berufsjäger betätigen können, nämlich durchaus in Naturschutzgebieten. Es gibt ja einige Naturschutzgebiete, da wird das Raubwild inzwischen wieder gefangen. Und das ist eine primäre Arbeitsdomäne der Berufsjäger. Mhm, ja. Und soweit ich weiß, gibt es inzwischen 2 oder 3, die in Naturschutzgebieten ihr Brot verdienen.
Okay. Ja. Gehört doch aber eigentlich, ich sag mal, zumindest in die großen Forstbetriebe gehört doch ein Berufsjäger rein, oder?
Ja, gut, in die großen Forstbetriebe, das ist sowas ähnliches zum Management des Wildes auf Deutschland. Ja. Ähnlich wie eben in den großen Staats- oder im Staatsforst, wo es bisher die Förster gemacht haben und die Förster nicht diese jagdliche Ausbildung mehr genießen wie die Berufsjäger. Und insofern bietet sich eben auch hier bei den großen privaten Forstverwaltungen eine ähnliche Situation an. Mhm. Obwohl da schon eigentlich häufig Berufsjäger drin waren. Nur im Staatsforst, würde ich sagen, diese Möglichkeit eröffnet sich jetzt eigentlich erst seit geraumer Zeit, seit ein paar Jahren. Ja.
Also ich habe immer, wenn ich... Also wenn man so mit Menschen außerhalb dieser ganzen Jagd-, Forst-, Wild-, Landwirtschaftsszene spricht, dann kommt ja schon mal so der Ruf auf, das müssten eigentlich Profis machen. Also Profi im Sinne von Können oder Profi im Sinne von Geld, frage ich dann immer. Und also meistens meinen die dann innerhalb von Wissen. Und wenn ich jetzt so meine Kontakte mit Berufsjägern halt habe, dann... sehe ich da immer relativ wenig Spannung, ehrlich, aufkommen. Aber andererseits glaube ich, diese 3 Jahre Ausbildung, die man ja da hat, da ist ja auch ein Wissensvorsprung da und da kann ja jeder von profitieren.
Ne? Ja, zweifellos ist das so, dass eben das Wissen hier eine Rolle spielt und 3 Lehrjahre, da kann man, wenn man motiviert ist, eine ganze Menge lernen. Das gibt's gar keinen Zweifel daran. Mhm. Das ist richtig. Nur eben bestimmte Dinge, die werden auch den Berufsjägern heute nicht mehr so beigebracht, wie meinetwegen der Fallenfang bei einem Berufsjäger, der im Schalenwildrevier groß wird. Ja. Im Schalenwildrevier, da werden keine Fallen mehr gestellt, sodass er diesen Part der Ausbildung dann da gar nicht mehr mitbekommt. Und es war früher so, dass eben gesagt wurde, Ausbildung zum Berufsjäger sowohl im Niederwildrevier als auch im Schalenwildrevier. Und das ist heute nicht immer mehr der Fall. Und es gibt durchaus auch angehende Berufsjäger, die nur im Schalenwildrevier tätig waren.
Also da draußen ein Revier zu betreuen, ist ja eigentlich, also man ist in einer Plantage, im Freizeitpark, in einem Lebensraum, in einem Naturschutzgebiet. Ja. Da sind ja auch Macht- und geldpolitische Faktoren, also die man da irgendwie betreut. Und ich erlebe Jagd sehr oft als etwas, was so zwischen den Interessen auch so zerrieben wird. Also alle hauen sich drauf ein. Und als Jäger kann man dem Ganzen ja eigentlich nur mit Kompetenz also nicht nur in fachlicher Hinsicht, sondern auch in sozialer Hinsicht begegnen. Und ich sag mal, ich persönlich denke, so ein Austausch oder auch ein Berufsjäger als so eine Art Mediator zwischen den Interessen könnte da sehr hilfreich sein, so auf einer Gemeindebasis zumindest, ne? Also im Kreis oder
Stadt, ne? Das wäre eben das, was wir eben angesprochen haben, meinetwegen dieses Stichwort Greening-Flächen. Das, was mit Greening machbar ist, das eben im Bereich nicht nur der Gemeinde, sondern vielleicht der Basis von Reviergemeinschaften, von Hegegemeinschaften eben dann umzusetzen. Das wäre ein Job für Berufsjäger, so wie wir früher bei der Forschungsstelle hatten wir ja mal 2 Projekte, wo wir Berufsjäger eingeschaltet hatten über die Reviergrenzen hinaus. Sie hatten eben Flächen von 3.000 bis 5.000 Hektar zu betreuen, jagdlich oder hegemäßig zu betreuen. Und das war ja jetzt nicht nur ein Revierinhaber, sondern das waren dann eben 6, 7, 8 Revierinhaber, die dann über die Reviergrenzen hinaus eben das gemacht haben, was ein Berufsjäger bei der Hege des Wildes zu machen hat. Mhm. Solche Konstruktionen, die wären heute dringend angesagt hier. Mhm. Nur, dass es so wenig umgesetzt wird, ist für mich eigentlich ein bisschen überraschend hier. Aber hängt damit zusammen, das kostet Geld und das ist das Problem.
Geld kann man beliebig vermehren, wenn man eine Zentralbank hat.
Das ist richtig, aber es bleibt dann in der Regel nur bei der Geldvermehrung.
Ja, ne? Ja, das ist wohl wahr. Ich sag mal, insgesamt hat man ja, also mit der Jagd, ich finde ja ein Fachgebiet, was eigentlich, was man nie wirklich beherrschen kann. Also es ist ja etwas, was immer einem ständigen Wandel von innen und von außen unterliegt. Ich sag mal, auch einer kritischen Betrachtung, die ja in Teilen auch richtig ist, die aber natürlich konstruktiv sein müsste, damit was weitergeht. So aus Ihrer Sicht, so, ja, ich sag mal, in der späten Phase Ihrer jagdlichen Entwicklung, um es mal vorsichtig zu sagen, wie nehmen Sie das so wahr im Moment, die gesellschaftliche Einordnung, und wo glauben Sie, wird es sich hin entwickeln und was wünschen Sie sich davon?
Ja, ich wünsche mir, um bei dem Letzten zu bleiben, ich wünsche mir, dass wieder das seitens der Jäger gemacht wird, was wir früher gemacht haben, denn mehr Hege des Wildes und umgekehrt, dass das dann auch von der Öffentlichkeit mehr respektiert und anerkannt wird. Mhm. Ich habe es eben schon mal angedeutet, die Tatsache, dass wir angeblich so viel Rehe haben, ist ja eigentlich ein Verdienst der Jägerschaft. Mhm. Wenn sie nicht so eingestellt wären, sondern nur auf Beute, dann gäbe es keine Rehe mehr. Und das ist schon ein Verdienst, wenn ich mir auf der anderen Seite überlege, dass viele Tierarten mit öffentlichen Mitteln erhalten werden müssen, ist das ja hier eine Situation, das kostet die Öffentlichkeit überhaupt kein Geld. Mhm. Die Erhaltung des Rehwildes oder dieser großen Tierarten. Es ist überhaupt ein Wunder, dass so große Tiere wie das Rotwild, dass es die noch hier in unserer dicht besiedelten Landschaft noch gibt. Mhm. Und letztlich ist das ja ein Verdienst der Jägerschaft. Wie gesagt, wenn man es jetzt drauf anlegen würde, 3 Jahre würde ich sagen, es gäbe keinen Hirsch mehr, wenn man wollte. 3 Jahre, dann wäre das Problem gelöst. Hm. Das Wildschadensproblem. Angeblicher.
Okay. Aus Ihrer Sicht, Herr Dr. Spittler, was liegt Ihnen noch auf der Seele, was in diese Sendung hinein muss?
Ja, was muss da noch hinein? Das ist eine gute Frage. Auf die ich fast gar keine Antwort weiß hier. Ja, es, ja, nein, muss ich passen, auf Deutsch gesagt.
Dann kann ich nur noch Danke sagen für ein ganz reichhaltiges Gespräch.
Bitte sehr.
Vielen, vielen Dank. Ja, und mein Schlusswort, liebe Hörer, ich kann es immer nur wieder sagen, es ist eine riesige Freude, Kommentare zu bekommen, und es ist auch eine riesige Freude, Unterstützung zu bekommen, weil das ermöglicht mir natürlich auf Dauer, dieses ganze Projekt hier weiterzutreiben und ja vielleicht auch mal den ein oder anderen Gesprächspartner mit Kostendeckenfunk vielleicht mal zu besuchen. Ich muss dann ja auch reisen und irgendwie den Kühlschrank vollkriegen. Und so übrigens auch ganz herzlichen Dank. Der erste Dauerauftrag wurde von einem Hörer eingerichtet. Echt, das ist, mein Herz bebt. Ehrlich, vielen Dank dafür nochmal. Und hier geht's bald weiter. Hoffentlich in der weiter hohen Frequenz. Sieht aber gerade ganz gut aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald beim Jagdfunk. Tschüss.